Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Kurz vor Start in die neue Drittligasaison reden wir heute über den Kader des FC Ingolstadt und unsere Erwartungen an die neue Saison. Abschließend reden wir auch noch ein bisschen über die neuen Trikots und den neuen Trikotsponsor. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer-Zeitspiel. Die Spannung steigt, die neue Drittligasaison steht kurz bevor. Wir sitzen hier heute zusammen am Sonntag vor Saisonstart in die dritte Liga. Wir sind heute wieder zu dritt. Ich habe den Martin und den Bene bei mir.
Servus.
Servus.
Und wir wollen uns heute so kurz vor Start in die dritte Liga mal mit dem Kader des FC Ingolstadt beschäftigen. Mit unserer Wunschaufstellung und dann so einem kleinen Ausblick in die ersten Spiele der dritten Liga. Wagen. Und ich würde sagen, wir wollen keine weitere Zeit verlieren und starten einfach direkt mal mit der Aufstellung, die wir uns vorstellen. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal anhand unserer Wunschaufstellung durch den Kader und besprechen, wer auf welcher Position irgendwie am gleichsten ist und welches Backup wir möglicherweise hätten. Und um das Ganze zu vereinfachen, würde ich einfach vorschlagen, dass wir dieses 4-4-2, das wir jetzt in den letzten Testspielen auch gesehen haben, so ein bisschen als gottgegeben hinnehmen und uns einfach daran durch die Positionen hangeln. Ja, wir fangen dann wahrscheinlich mit der Position an, die am wenigsten Varianz hat, dem Torwart. Es sind realistischerweise eigentlich nur zwei Möglichkeiten da, wer da im ersten Spieltag im Tor steht. Das sind Hundwitsch und Knaller. Und jetzt bin ich gespannt. Ich würde vorschicken, also wir haben natürlich jeder eine Wunschaufstellung und wir haben euch ja auch im Vorhinein gefragt, welche Aufstellung ihr euch so vorstellt. Danke an der Stelle an die zahlreichen Replies auf Twitter und im Schanzer Forum. Wir haben da mal so einen kleinsten gemeinsamen Nenner zusammengestellt und das legen wir jetzt einfach mal alles nebeneinander. Und ich würde einfach an der Stelle mal anfangen mit der Höreraufstellung und die Hörer hatten mit höherer Mehrheit Buntic im Tor. Knaller war zwar auch ein paar Replies da, aber es war auch die Mehrzahl doch für den lokalen Matador quasi. Und ich sehe es eigentlich genauso. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seht ihr Buntic vor Knaller oder seht ihr Knaller vor Buntic?
Steige ich direkt mal ein. Also es ist auf jeden Fall tatsächlich eine Position, bei der ich sehr gespannt bin, was letztendlich dann, wer die Nummer 1 wird. Bei mir steht auch Buntic, wie zu erwarten, ganz oben. Aber sicher bin ich mir nicht, also auch wenn man sich jetzt die Testspiele anschaut, haben beide genau gleich viel Einsatzzeit bekommen. Insofern ist das, glaube ich, bis zum letzten Tag irgendwie offen. Und es gibt wahrscheinlich auch Argumente, die für beide sprechen. Also die Erfahrung spricht für Knaller. Jetzt einfach grundsätzlich der Umbruch, glaube ich, gibt aber einfach, oder es gibt bei mir den Ausschlag, dass ich einfach sage, ich möchte jetzt in der Saison einfach mal auf Buntic setzen. In dieser Saison hat letztes Jahr seine Spiele bekommen und da nicht allzu schlecht gespielt, dass er sich jetzt die Chance auch erarbeitet hat, jetzt in der Liga tiefer, das heißt ein Jahr weiter in seiner Erfahrung vielleicht auch. Er hat sich jetzt eigentlich verdient, ist, glaube ich, auch recht beliebt. Insofern spricht das für ihn. Und Knaller, glaube ich, ist auch einer, der so loyal ist, dass er auch diese Backup-Rolle ganz gut annehmen würde und ihn da auch entsprechend unterstützen. Deswegen, das ist so das, was bei mir den Ausschlag für Buntic schon gibt.
Ich finde, das ist ein bisschen eine steile These. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt vorher, dass wenn Knaller verlängert, er das nicht unbedingt tut als Backup. Und deswegen war ich eigentlich relativ zwiegespalten aufgrund dieser Verlängerung, weil ich dachte, ich habe einfach gehofft, Buntic wird unsere Nummer 1 und wir haben einfach einen Backup hinter Buntic. Aber mit diesem Signal, dass Knaller wirklich seinen Vertrag bei uns verlängert, hatte ich nicht das Gefühl, dass das komplette Vertrauen auf Buntic gelegt wird. Dann sagst du es selber, es ist gerade noch offener Kampf, was ja auch okay ist, was nie schlecht ist für die Leistung. Allerdings würde ich mir natürlich wünschen, dass man nicht auf den älteren Torhüter setzt, der sowieso wahrscheinlich noch höchstens ein, zwei Jahre Profikarriere spielt und dann raus ist, sondern jetzt die Chance nutzt, zumindest versucht, Hundert als jungen Leute aufzubauen, der ja auch lange jetzt schon mit den Hufen schart quasi, letztes Jahr die ersten Chancen hatte. Und da jetzt wirklich auch in der dritten Liga realistisch Hundert ranführt und nur einen Backup in den hat. Und ich habe ein bisschen Angst, aber für mich ist auch, soll Buntic sein. Alles andere fände ich eigentlich sehr schade. Bene, Buntic oder Gnaner?
Ja, ich habe das eigentlich für mich schon perfekt zusammengefasst. Es ergibt für mich Sinn, dass du in dieser Liga auch Schritt für Schritt deinen Kader verjüngst und dann musst du auch mal dem jungen Spieler die Chance geben. Und deswegen plädiere ich auch dafür für Buntic. Aber wie ihr schon gesagt habt, das dürfte wahrscheinlich ein enges Rennen sein und das, man kann Gründe für beide finden.
Also mein Gefühl sagt mir, dass das Knaller am ersten Spiel im Tor steht. Aber es ist tatsächlich nur so ein Gefühl. Aber wenn man eben einfach als Verein so lange jetzt auch auf Buntic irgendwie vertraut und ihn aufbaut und damit ja offensichtlich von seiner Qualität grundsätzlich überzeugt ist, dann ist es jetzt eigentlich der letzte Zeitpunkt, wo man ihm auch diese Möglichkeit gibt, mal Stammtorwart zu sein. Ansonsten, wenn er das jetzt diese Saison nicht schafft, dann ist wahrscheinlich auch seine Zeit beim FC eigentlich abgelaufen.
Ja, wenn ich jetzt von da, ja, vielleicht darum, das ist unsere Aufstellung, ist natürlich so ein bisschen die Wunschaufstellung, was wir gerne hätten. Man, du sagst es ja auch gerade. Also es ist die Wahrscheinlichkeit zumindest da, aber dass es doch knaller wird, auch wenn wir es dann eigentlich alle Buntic wünschen, inklusive euch. Aber da bleibt abzuwarten. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, dass knaller dort steht. Das wäre irgendwie nicht passend zu dem gesamten Konstrukt, das wir jetzt setzen, weil schon sehr auf Jugend setzen gefühlt, sehr viele junge Spieler an dem Kader. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir nicht zumindest mit Buntic starten. Also ich denke nicht, dass er unumfochten ist. Aber das wird jetzt zumindest mit ihm starten und schauen, was passiert. Das ist ja nur die Gefahr. Und sobald einmal Knaller im Tor steht als Startelf, dann muss der auch erstmal wieder zu einem Wechsel kommen. Der startet, wird wohl erstmal ein paar Spiele kriegen.
Ja, genau aus der Perspektive heraus plädiere ich auch für Buntic. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Knaller am Anfang spielt, weil es wäre die naheliegende, vielleicht auch mit, wenn man das so sagen kann, am wenigen risikobehafteste Variante. Weil Knaller einfach über die Erfahrung verfügt und man vielleicht auch mit der Argumentation, man will einen vernünftigen Start in die Liga gewährleisten, möglichst in Ruhe, dass man da auch die naheliegendste Variante im Tor wählt. Aber eben aus den angesprochenen Gründen wäre ich auch eher für Buntic, weil, wie ihr schon gesagt habt, wenn, dann muss man ihm jetzt die Chance geben, denn die Torwartposition ist normalerweise eine Position, auf der man selten wechselt.
Ja. Dann weiter mit der Defensive, ich denke, dann gehen auch von links nach rechts durch, also linker Außenverteidiger. Ich weiß nicht, aber ich habe es ja schon mal irgendwie gesagt, dass ich das eigentlich niemals erwartet hätte, von mir nicht, von allen nicht, aber das Hörervotum ist komplett eindeutig, 100% Gauss auf der linken Außenverteidigerposition. Und naja, wer sich daran erinnert, was ich letztes Jahr gesagt habe, der Kadervorstellung, quasi alle nämlich Gauss. Ich muss auch mich um 180 Grad drehen. Für mich ist ganz klar Gauss linker Außenverteidiger gesetzt. Vielleicht, also Gauss ist für mich gesetzt, vielleicht gibt es noch Positionen, auf die er noch spielen könnte, aber ich sehe Gauss als linken Verteidiger und eigentlich momentan keine wirklich Konkurrenz.
Ja gut, Konkurrenz auf der Position nominell zumindest ist Peter Kurzweg als Neuzugang.
Ich nenne ihn ja nur Heiko.
Aus welchen Gründen auch immer. Ja, relativ unbeschriebenes Blatt. Ich meine, wir haben jetzt auch von den Testspielen, ich habe nur die Testspiele in Ingolstadt vor Ort gesehen und einen so einen Livestream. Das ist immer schwierig zu sagen, wenn du jetzt einen Spieler gar nicht kennst, den so früh zu bewerten. Deswegen will ich mir jetzt auch verwehren, irgendwie zu sagen, ob er jetzt eine Alternative ist oder nicht, oder vor Gauss, hinter Gauss steht. Grundsätzlich glaube ich, Gauss, wir kommen ja dann auch noch zu seiner Rolle jetzt im Mannschaftsrat oder als Vizekapitän, dürfte da wahrscheinlich erstmal gesetzt sein. Und wie du sagst, also ich muss auch sagen, ist positiv zu sehen, auch wenn ich ihn genauso kritisch gesehen habe wie du. Also es steht bei mir auch in der Aufstellung, um es kurz zu machen. Und er hat sich auch oder ist, glaube ich, einer der Spieler, auf die wir jetzt einfach ja, vom Charakter her bauen werden. Und was ich so auch in den Videos jetzt von FCI gesehen habe, das ist vielleicht keine schlechte Entscheidung. Kommt sehr sympathisch über zur Zeit.
Bei mir steht auch Gauss auf der Position als linke Verteidiger und ich will betonen, ich habe letztes Jahr ihn auch schon in der Startaufstellung als linke Verteidiger gehabt. Es liegt für mich einfach nahe, also viel Erfahrung, dann auch einfach sehr solide Anlagen und wie ich schon gesagt habe, er kommt auch rüber, als dass er sich mit der Aufgabe voll identifiziert, sich versucht maximal einzubringen und auch einfach mehr als in Anführungszeichen nur seine spielerischen Fähigkeiten der Mannschaft gibt. Und gerade dann vielleicht im Zusammenhang, auch wenn ich einen jungen Torwart aufstellen würde, dann kann es schon Sinn ergeben, dass ich dann einfach eine erfahrene Abwehr daneben stelle.
Manuel, du hast schon angesprochen, Alternativen zu Gauss, die nominellste, also die naheliegendste Alternative auf jeden Fall Heiko. Viele Peter Kurzweg, also ich weiß nicht, Heiko finde ich einfach wesentlich besser, aber macht wie ihr es wollt. Aber es gibt natürlich auch, wir haben da auch generell schon ein bisschen drüber geredet, wir haben einige Spieler, die doch relativ viele Möglichkeiten haben, agil zu spielen, die auf verschiedenen Positionen einsetzbar sind. Wer sitzt da für euch noch irgendwie, na, zumindest im Backup für die linke Verteidigerposition?
Also Backup für die linke Verteidigerposition sehe ich auch jetzt erstmal nur Peter Kurzweg, aber ich würde einfach nur nachvollziehen wollen, wieso du auf Heiko kommst.
Ich habe zwei... Müssen wir machen, ja, wahrscheinlich. Also ich habe zwei Testspiele gesehen und irgendwie hat mich alles an Heiko Westermann erinnert. Glaube ich, alles. Und deswegen war es relativ schnell für mich klar, dass ich nur noch Heiko nennen werde. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das müsst ihr jetzt für euch entscheiden. Für mich bleibt Heiko. So, zurück
jetzt,
zum Thema.
Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du an Heiko Gerber denkst, okay.
Martin, Backup für linken Verteidiger.
Ja gut, wir haben halt noch Gabriel Weiß, der in den Testspielen rechts wie links gespielt hat, den ich aber gerne als rechten Verteidiger dann nochmal ins Spiel bringen würde, deswegen, aber kann genauso auch links spielen. Ja. Oder hättest du jetzt noch jemand anders irgendwie in dem
Zug? Ja, ich schau gerade, ich habe mal wieder Notizen heute, wie immer natürlich. Und es gibt anscheinend, also Heinloth hat auch schon mal linker Verteidiger gespielt in seiner Karriere. Und wer allein deswegen, weil er halt auch Linksfuß ist, nicht, dass ich ihn irgendwie dafür schätzen würde oder sonst was, ist natürlich Billy Gimber, der zumindest mal irgendwie daraus könnte, um, wenn alles brennt, den linken Verteidiger zu mimen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es bei Anunu ist, der jetzt sowieso noch dann verletzt ist. Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir ihn zumindest in Testspielen schon mal als linken Verteidiger eingesetzt haben, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher.
Ich glaube, es hängt da vor allem davon ab, als oder auf welcher Position der Trainer Gauss sieht. Denn ansonsten habe ich mit Gauss einen sehr vernünftigen Starter für die dritte Liga und habe auch mit Peter Kurzweg. Ich kann ihn auch null einschätzen, aber ich habe mir zumindest die Leistungsdaten angesehen. Sollte das ein sehr vernünftiger Backup sein für die Position? Und dann habe ich erstmal auf dieser Position keine Probleme. Wenn natürlich Gauss im Mittelfeld, im defensiven Mittelfeld gesehen wird, dann muss man sich vielleicht eher darüber Gedanken machen, wer auf der Position spielen kann.
Also vielleicht auch weniger für dich noch. Also in den Testspielen war es so, dass Gauss nur Außenverteidiger gespielt hat. Also ich habe jetzt eigentlich kein Spiel gesehen oder auch von den Aufstellungen her erschlossen, dass Gauss da mal Mittelfeld gespielt hätte. Insofern sieht Sabine ihn da, glaube ich, definitiv auf links und dann hast du natürlich Positionen, glaube ich, für diese Liga auch sehr gut doppelt besetzt. Insofern, Kurzweg kennt auch die Liga, hat da letztes Jahr einen absolut soliden Job, so wie man es aus den Daten zumindest sieht, gemacht. Insofern passt es, kann man einfach weitergehen.
Ja, also kommen wir gleich noch zum defensiven Mittelfeld, aber da sind wir eh auch relativ gut besetzt. Also nehmen wir, glaube ich, auch, dass Gauss links spielen wird. Ja, gehen wir weiter zur linken Innenverteidigerposition. Das ist ja, die Position, die bei den Hörern am uneindeutigsten war. Also es war sehr fragmentiert, wer da auf der linken Innenverteidigerposition spielen soll. Und es hat sich, wenn auch nur knapp, Keller durchgesetzt. Also mich freut es natürlich. Und wir haben vorher schon mal im Vorlauf so ein bisschen über ihn geredet. Was haltet ihr von Keller? als natürlich als Youngster irgendwie doll dazugestoßen vorne, ich habe im Zettel gewesen, aber jetzt in den Testspielen schon präsent auf jeden Fall.
Überraschend viel Einsatzzeit, ne? Also ich würde irgendwie die Innenverteidigerposition jetzt als Duo quasi besprechen, oder? Ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt irgendwie das auf links, rechts irgendwie aufzuteilen.
Dann nehme ich das gleich nochmal vorweg. Die zweite Innenverteidigerposition war bei den Hörern 100% Pausen.
Genau, also ich glaube auch, dass wir bei Pausen sehr schnell drüber gehen können. Zumindest bei mir ist das wahrscheinlich die Position, die am gesetztesten ist. Ihr nickt beide, es ist vermutlich so.
Ich habe zwar nicht genickt, aber für mich ist es auch so.
Kenn dich ja. Insofern glaube ich, können wir über Pausen schnell drüber gehen und es bleibt so quasi die Position neben ihm irgendwie offen. Wenn man sich dann wieder die Testspiele anschaut, was ja eigentlich so ein bisschen Lied sein sollte, was wer die Nase vorn hat, dann ist man eher verwirrt, weil das dauerhaft gewechselt hat. Mit überraschend vielen Einsatzzeiten für Thomas Keller, den ich ähnlich wie du ja so ein bisschen als ich will jetzt nicht Quotennachwuchsspieler sagen, aber als Spieler gesehen habe, den man ja mal mit hochzieht, der mal in Trainingslager mitfahren darf, aber auf einer Innenverteidigerposition, wo ja doch ein im Idealfall ein sehr gestandenes Duo oder ja, ein stabiles Duo dann auch bleibt, wo wenig Wechsel auf der Position ist, hätte ich jetzt nicht vermutet, dass er da eine Chance hat. Hat aber jetzt auch im letzten Testspiel 65 Minuten gespielt, was ja schon vielleicht ein Indiz sein könnte, dass er da mehr ist. Schätze ihn, hat eine gute NLZ-Nachwuchsausbildung durchlaufen und kopfballstark, schnell auch mit Offensivqualitäten. Insofern, warum soll er keine Chance haben? Ich bin mir auf der Position neben Paulsen nicht so ganz sicher. Ich habe da jetzt eher aus Sympathiepunkten Kotzke hingestellt, wohl aber mit dem Wissen, dass das vielleicht ja, nicht die 100% Lösung ist.
Sympathiepunkte verstehe ich, aber ich habe ehrlich gesagt mit mir gerungen auf dieser zweiten Position. Ich habe natürlich auch Pausen in der zweiten Position. Keller hatte ich so nicht unbedingt und habe ihn auch immer noch nicht komplett auf dem Zettel als Startelf. Zumindest nicht für die ersten Spieltage. Ich habe dann irgendwo aus Sympathie, Rationalität, Abwägung Kotzke doch nicht auf die zweite Innenverteidigerposition gesetzt, sondern Schröck. Aus noch mehreren Gründen. Einfach, dass es ein guter, erfahrener auch Spieler eigentlich mit Leaderanspruch ist, der nicht nur im zentralen defensiven Mittelfeld, sondern eben auch in der Innenverteidigung schon oft gespielt hat, auch nicht schlecht gespielt hat bei uns. Und ich sehe das halt einfach, was du vorhin hast, diese Souveränität, diese Erfahrung, die du da in der Innenverteidiger möchtest, wäre Pausen Schröck für mich schon ein sehr stabiles Duo, was nicht heißt, dass da andere Möglichkeiten bestehen. Aber Kotzke, so gern ich ihn mag und so schön es letztes Jahr war, ist dann doch nicht so konstant und so ein hohes Niveau, dass ich sage, das ist hundertprozentig der, mit dem wir dieses Jahr starten.
Wie siehst du das? Also bei mir ist Kotzke als zweiter Innenverteidiger neben Paulsen. Ich glaube, dass die gut harmonieren könnten. Und klar, ich kann es verstehen, dass du sagst, das ist vielleicht, oder auf die Konstanz muss man schauen von Kotzke. Ich finde ihn aber einfach auch, alles, was ich von ihm bisher gesehen habe, auch von Mentalität, von Einstellung, etc., glaube ich, könnte das sehr gut passen. Und Thomas Keller kann ich einfach bisher null einschätzen. Also, außer, dass ich eben gesehen habe, dass es ein Spieler ist, der aus der Jugend rauskommt, beziehungsweise 19 Jahre alt ist, wenn ich das richtig sehe. Und deswegen bin ich auch für Kotzke. Und was ich mich aber frage, und da könnt ihr mir vielleicht eine vernünftige Antwort geben, wie sehen denn die Planungen mit Benedikt Gimba aus? Also irgendwie kam der ja bisher in Ingolstadt überhaupt nicht zurecht, auch letzte Saison mit also sehr, sehr unkonstanten Leistungen. Deswegen habe ich mich erstens gefragt, okay, was ist der Plan, wenn ich mit ihm in die dritte Liga gehe? Und wie plant eventuell der Trainer? Beziehungsweise, ja, was könnt ihr dazu sagen?
Ja, Martin, du hast so schöne Statistiken vor dir liegen. Also Gimba hat ja durchaus auch Testspieleinsätze gehabt. Allerdings haben wir auch bei den meisten Testspielen quasi den kompletten Kader gesehen. wenn du zur Halbzeit 11 Spieler auswechselst und einen Kader hast, der aus 22 Mann besteht, ist auch nicht so schwierig. Also mein Gefühl, ich kann leider auch jetzt nicht wirklich sagen, wer da was plant mit. Mein Gefühl ist, dass Gimmer wirklich ziemlich lange auf der Bank verschimmeln wird. Und das einfach nicht wirklich erste Wahl wird. Aber verbessert mich da ruhig. Also wenn ihr den irgendwie wieder in der Startelf seht, für mich nicht.
Also ich glaube schon, dass man mit ihm in die Saison gegangen ist, dass man gesagt hat, du bist jemand, den wir in unserem Kader planen und der in der Vorbereitung die Chance bekommt, sich einen Stammplatz zu erarbeiten. Ich meine, er hat im Endeffekt die ganze letzte Hinrunde einen Stammplatz gehabt und hat dann den nur verloren durch die Verpflichtung von Mavrai im Endeffekt und Paulsen. Insofern hat er da schon jetzt wieder auch, glaube ich, den Anspruch gehabt, darum zu kämpfen. Hat auch seine Einsatzzeiten bekommen. Wir haben es ja gerade schon gesagt, es hat sich jetzt kein Duo irgendwie so herausgekristallisiert, dass irgendwie mehr Einsätze bekommen hat als der andere, sondern es wurde immer fleißig durchgewechselt. Aber was halt einfach, zumindest aus meiner Sicht schon so war, ich habe jetzt nicht alle Testspiele gesehen, aber muss man eigentlich ganz klar sagen, dass Benedikt Gimber wieder, was heißt wieder, aber der Verlierer der Vorbereitung ist. Also hat in den Spielen, die ich gesehen habe, teilweise wirklich hanebüchen agiert, Gegentore verschuldet, gegen Eichstätt in der ersten Halbzeit ja, wirklich übel. Und auch in dem Einzelspiel, was ich gesehen habe, gegen St. Pauli, in dem Aufbauspiel wieder kuriose Fehlpässe gespielt. Also das ist eigentlich nicht super argumentierbar nach der Vorbereitung, dass er da einen Stammplatz hätte.
Aber bei mir ist es einfach subjektives Empfinden. Es war für mich einfach letztes Jahr zu schlecht. Auch wenn man natürlich sagt, es ist jetzt dritte Liga und viele Spieler, die dann irgendwie Qualitäten mitbringen, die in der dritten Liga eher gesehen werden als sonst. Aber ich meine, schlechtes Stellungsspiel, schlechter Spielaufbau, das kannst du ja auch in der dritten Liga nicht wirklich erlauben. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, dass er unbedingt der Richtige ist. Aber nein, wir haben ja noch ein paar Alternativen, vielleicht da mal drüber zu reden. Ihr hättet beide, wenn ich es richtig verstanden habe, Paulsen, Korzke in der Innenverteidigung gesehen. Dann gibt es natürlich als Backup Benny Gimber, über den wir gerade geredet haben, Thomas Keller, über den wir auch gerade schon geredet haben. Aber dann wird es auch mal wieder ein bisschen dünner. Für mich ist es halt wie gesagt Schröck, der bei uns meistens nicht Innenverteidiger war, aber natürlich
Innenverteidiger. Die ganze Vorbereitung nicht Innenverteidiger gespielt hat, ja.
Ja. Und ansonsten, weiß ich nicht, haben wir noch irgendwie in der Innenverteidiger spielen könnte. Also es ist, Ananou hat für uns mal ein bisschen Innenverteidiger gespielt, aber es ist für mich überhaupt kein Innenverteidiger.
Pintides hat in der A-Jugend sehr viel Innenverteidiger gespielt.
Ich habe gelesen, Thalhammer hat mal Innenverteidiger gespielt. Also
das habe ich jetzt nicht so wirklich aufgeschrieben.
Das ist aber auch nicht wirklich irgendwie in letzter Zeit passiert. Also Regensburg hat es nicht gemacht. Ja?
Ja, hier stellt sich auch für mich wieder die Frage nicht, weil wenn du vier Innenverteidiger hast, mit denen du in die Saison gehst, dann gehst du erstmal davon aus, dass das passt. Also wenn jetzt nicht das krasseste Verletzungspech dich befällt und dann, wie er schon gesagt hat, hat man immer noch eventuell die Option, dass man Schröck in Situationen zurückziehen kann.
Ja, auch letztes Jahr hatten wir einige Innenverteidiger, haben sich noch einige verletzt, einige waren grauenhaft schlecht. Und dann musste man sich doch mal beiholen. Also nehmen wir, ich wäre da immer ein bisschen vorsichtig. Und vor allem, wir reden ja davon, dass wir jetzt hier zwei Spieler haben mit Kotzke und Gimbal, bei denen wir jetzt nicht hundertprozentig sicher sind, wie stabil sie sind. Und dann ist der dritte von vier Innenverteidigern Thomas Keller, der ja immer noch, also sehr unbeschriebenes Blatt ist, aber halt auch so jung, dass man jetzt nicht sagen kann, der Junge spielt und er spielt durch und das ist alles super. Man erinnere da gerne an meine Ananou-Vorstellung letztes Jahr, bei dem ich mir sicher war, dass Ananou-Bombe da die rechte Außenverteidigerposition rocken wird und es ist einfach gnadenlos schiefgegangen in den ersten Spielen. Also wäre mir da immer nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, vier klingt gut, aber du brauchst halt auch immer zwei, außer du spielst jetzt mit einer Dreierkette. Da brauchst du nicht dabei.
Ja, ich kann deinen Punkt schon verstehen, aber also du kannst ja nicht dauernd davon ausgehen, dass du dauernd ein komplettes Verletzungspech hast, beziehungsweise mit fünf, sechs Innenverteidigern in die Saison gehen, weil das führt ja auch einfach zu keiner guten Situation im Kader. Wenn, dann müsste man eher, wie du sagst, vielleicht noch an die Qualität gehen. Deswegen war auch so die zentrale Frage, wie plant man mit Benedikt Gimber? Denn eigentlich mit 22 Jahren, da müsste jetzt schon der Anspruch von ihm sein, dass er Stamm spielt und dass er einfach den nächsten Leistungssprung macht. Und ich bin aber auch sehr gespannt eben auf der zweiten Innenverteidigerposition, wie sich das entwickeln wird. Wer anfängt, wer eventuell die Saison dann durchspielt, ob es einen Wechsel gibt. Also das wird eine sehr, sehr interessante Position. Denn wie er auch schon gesagt hat, also Paulsen ist für mich absolut gesetzt. Und da wird es dann interessant zu sehen sein, wie sich die Position daneben entwickelt.
Um das noch abzuschließen, also ich habe beim ersten Testspiel gesagt, Innenverteidigerposition, da haben wir aber viele Leute. Da würde es Sinn machen, noch einen abzugeben. Und dann haben wir aber Mavrei und Galbao noch abgegeben. Was mich jetzt so ein bisschen eher zu dir bringt, Marco, also vielleicht einen mehr würde möglicherweise nicht schaden, aber da habe ich auch nicht die Rolle von Keller so hoch eingeschätzt, wie sie jetzt offenkundig ist, was ich als Freund des Nachwuchssports natürlich schon sehr positiv finde. Insofern will ich mich da nicht beklagen. Ich glaube auch, dass wir immer irgendwie eine solide Innenverteidigung aufbieten können.
So ist es für mich ein bisschen auch. Also für mich ist halt diese Personalie Keller einfach noch so wenig im Kopf verankert, dass ich damit plane, dass mir das halt so ein bisschen fehlt. Aber wenn wir natürlich sagen, okay, das ist der Junge, auf dem wird gebaut, das ist eine wirkliche Alternative und nicht eben nur ein Lückenbüßer, dann haben wir schon genug. Und mir geht es auch gar nicht darum zu sagen, wir haben unbedingt viel zu wenig Innenverteidiger, sondern eher die Frage, was wäre wenn, was kann man denn, wie kann man reagieren? Und was passiert denn, wenn vielleicht einer mal nicht so gut ist oder mal anders was helfen muss? Also die Anzahl, vor allem mit den Spielern, die da irgendwie reinrutschen könnten, das ist schon vollkommen in Ordnung. Das wird auch alles nicht passen. Ich würde sagen, wir gehen aber auf die rechte Außenverteidigerposition weiter. Und das auch das ist, was bei den Hörern eine Position, die nicht ganz hundertprozentig eindeutig war, aber es hat sich Heinlo durchgesetzt. Die zweite Alternative, die da gefordert wurde, öfter mal auch wieder Ananou. Allerdings ist natürlich Ananou momentan wieder längerfristig raus. Ich weiß mir nicht genau, wie lange.
Aber auch keine Fragen, aber ich glaube,
also es hieß mal vom Verein sogar quasi irgendwie fast die komplette Hinrunde. Mhm. Was jetzt irgendwie im Internet steht, ist Ende September, also schon eine ganze Ecke. Und auch dann sind wir uns ja auch nicht sicher, ob das wirklich, das war wieder eine Schulter-OP, wie jetzt auch im Winter schon eine Schulter-OP war. Und da kann man ja jetzt auch nicht hundertprozentig sagen, hey, das ist dann wieder das Tolle und ob da kann es wieder laufen.
Ja, ist ja auch ein Unterschied zwischen, er ist wieder Mannschaftstraining und er ist so weit integriert, dass er Stammspieler sein kann.
Eben. Deswegen, Ananou wäre für mich schon auch wieder einer für die Rechtsverteidigung, wenn er denn fit wäre, aber das sehe ich jetzt erstmal die komplette Hinrunde nicht als Alternative, deswegen habe ich in meiner Aufstellung hier auch Heinrich stehen. Allein schon, das war auch gesagt, die haben relativ wenig bisher von den Spielern gesehen, von den Neuen, weil zwei Testspiele gesehen live und deswegen ist es relativ schwierig, die Spieler einzuschätzen. Allerdings ist die Position jetzt auch nicht mit 100 Spielern besetzt bei uns aktuell und Ananou fällt erstmal langfristig aus, von dem her sehe ich da nur Heinlot realistisch. Ja, jetzt wird wieder kommen, Paulsen kann auch Rechtsverteidiger spielen, aber wer sich allen Ernstes die letzte Rückrunde nochmal anschaut und sagt, Paulsen kann auch Rechtsverteidiger spielen, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Von dem her, Heinlot bei mir, wer ist es bei euch?
Ich wollte gar nicht, ich wollte sagen. Ich wollte Gabi Weiß ins Spiel bringen. Nochmal. Also für mich einer, auf jeden Fall absolut einer der Gewinner der Vorbereitungen, vor allem weil die Einsätze, die ich bei Heinlot gesehen habe, gut, er war einmal irgendwie noch ein bisschen angeschlagen und war dann sein quasi ein Testspiel irgendwie nach der ersten Trainingseinheit oder sowas. Da habe ich Heinlot nicht überzeugt, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch zu wenig, um das als Bewertung heranzuziehen. Ich glaube, ich werde Heinlot mit Kurzweg relativ oft verwechseln, weil die für mich irgendwie beide einfach Neuzugang Außenverteidigerposition, ähnlicher Marktwert, ähnliche Spielanlage.
Da hilft es mir den einen immer Heiko.
Ja, super. Wie heißt Heinlot eigentlich mit Vornamen? Auch Heiko.
Michael.
Sehr gut. Nee, deswegen. Finde ich auf der Position, wie du sagst, einerseits Ananou wahrscheinlich der am höchsten zu bewertende grundsätzlich, aber für mich absolut der Gewinner der Vorbereitung Gabriel Weiß, weil er gezeigt hat, dass er unglaublich vielseitig einsetzbar ist und eigentlich immer gut gespielt hat in Spielen, die ich gesehen habe. Hat letztes Jahr einen unglaublichen Schritt in der U21 gemacht, ist da nach vielleicht ein oder anderen Anfangsschwierigkeiten zum absoluten Stammspieler geworden. Dann kannst du rechts wie links, offensiv wie defensiv einsetzen. Und dann kommt noch bei mir persönlich einfach der Sympathiepunkt mit dazu. Der Junge hat die komplette Nachwuchsstrecke bei uns durchlaufen, ich glaube von der U13 an, kommt gebürtig aus Manching. Das sind einfach Leute, auf die wir jetzt irgendwie, ja, die wir jetzt irgendwie weiterhelfen, diese Identifikation wieder zu schaffen. Sympathischer Kerl. Deswegen steht bei mir rechts Gabriel Weiß. Mit natürlich einem gewissen Wunschdenken.
Na, das ist ja zumindest realistisch jetzt sagen, er ist nah dran, nachdem man dann nicht da ist.
Ich habe da ebenfalls Heinlot notiert, denn, also wie ihr schon sagt, Ananou ist erstmal verletzt. Gabriel Weiß kann ich auch null einschätzen. Gut, dasselbe gilt natürlich auch für Heinlot. Ich habe mir da die Daten ein bisschen angesehen. Ich finde schon einen sehr, sehr interessanten Transfer, denn den Verein habe ich noch nie gehört. Und wenn ich das richtig sehe, polnische zweite Liga. Also ich muss ja sagen, ich schaue ja schon das ein oder andere Fußballspiel, aber auch damit konnte ich null anfangen. Und so bin ich einfach gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich sehe die Rechtsverteidigerposition ja auch so ein bisschen immer als Duo mit rechts außen. Und deswegen plädiere ich dafür, Heinlot ist, glaube ich, erstmal die sicherste Variante. Und dann muss man sehen, wie sich das entwickelt.
Da sind wir uns ja fast einig. Ja, auch wenn die schon wieder nicht gerne hört. Wer könnte denn noch? Wen haben wir denn noch rechts? Pausen habe ich gerade schon mal so ein bisschen kommentiert. Die Alternative ansonsten, also wahrscheinlich könnte Heiko auch rechts spielen. Wie ich das vernehme, ist er beidfüßig und hat wohl auch schon Rechtsverteidiger gespielt. Von dem her würde da wahrscheinlich nichts gegen sprechen. Und du hast gerade schon mal gesagt, du wirst die beide verwechseln, aber gefühlt ist es für mich auch so, dass man sie auch same links, rechts aufstellen könnte. Und das ist wirklich auffallen. Aber von dem her, buff. Das erinnert mich so ein bisschen, kannst du dich noch erinnern, an die erste Saison, als Morales und Soares gekommen sind damals, Danilo. Mhm. Und ich hab die erste Saison, die ersten 15 Spiele nie gewusst, wer ist. Für mich war das immer dieselbe Person, mir ist dann immer aufgefallen, dass sie sich nie wirklich ähnlich sehen, nicht dieselbe Position spielen. Aber irgendwie bin ich mit diesen Transfers nicht klargekommen. Ja, wollte ich nochmal zwischendurch reinschmeißen. Nein. Habt ihr noch irgendwen verrecht?
Nee.
Reicht, oder? Ja, dann machen wir mit der Doppel-6 weiter. Also Doppel-6 ist so ein bisschen die Frage, das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, ist es wirklich eine Doppel-6 oder ist es ein Sechser und doch eher offensiverer Mittelfeldspieler? Gefühlt ist es doch eher wirklich ein Defensiver und einer, der so einen Tick sich nach vorne orientiert, ne?
Ja. Ja, aber es ist eine Definitionssache von...
Klar. Erstmal, also sagen wir mal, wir nehmen es mal als Doppel-6 hin und interpretieren es dann, wie wir es wollen. Also... Das ist auch wieder relativ eindeutig gewesen, was die Hörerantworten angeht. Und das überschneidet sich hundertprozentig mit dem, was ich auch habe. Das ist Krause, Thalhammer. Auf der Doppel-6. Dann Krause, wenn, dann wohl eher die etwas defensivere Rolle mit Thalhammer und der etwas offensiveren Rolle. Aber ich war überrascht, dass so viele Leute derselben Meinung sind wie ich, weil ich mir dachte, Krause, Thalhammer klingt ein bisschen merkwürdig, aber wie seht ihr es? Ist das genau für euch so gesetzt oder habt ihr was ganz anderes?
Also bei mir ist es das gleiche Duo, auch, mit dem ich auch gehe.
Bene?
Also ich bin mir da ein bisschen unsicher, wie dann eventuell die Doppel-6 aussehen sollte und entweder Krause Thalhammer oder Krause Schröck. Und da bin ich so ein bisschen gespannt, wie er es halt ausrichten will, sei Bene und was so die Optionen sind. Beziehungsweise wie er sich das vorstellt, ob er dann vielleicht auch in Anbetracht von stärkeren Gegnern wechselt. Und da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das entwickelt.
Also ich bin schon so ein Freund von, wenn man mit diesen zwei zentralen Spielern spielt, grundsätzlich im Offensiv spielt, dass man auch einen zentralen Spieler hat, der offensiv Aufgaben übernimmt. Also dass man nicht das komplette Offensivspiel nur über die Außen anlegt. Und deswegen ist mir Krause Schröck zu defensiv. Mag vielleicht in einer oder anderen Gegner irgendwie eine Option sein. Qualitäten unbestritten. Aber ich bin da mehr der Typ, der dann sagt, ich möchte gerne einen Offensiveren haben. Und dann haben wir da im Endeffekt nur Thalhammer und aktuell Kerschbammer. Möglicherweise vielleicht noch Susek, der auch in der Zentrale spielen kann, auch eher vielleicht eine offensivere Option. Aber insofern hätte ich gern da einen offensiveren Thalhammer oder Kerschbaumer und da überrascht mich tatsächlich so ein bisschen auch die Hörermeinung, die sich da, glaube ich, deckt mit unserer einfach, dass man den Kerschbaum mal schon ein bisschen übel nimmt, ja, dass er eigentlich öffentlich sagt, er will, er sieht hier seine Zukunft nicht, und auch, ja, das mehr oder weniger in seinem Auftreten auch bei den Spielen, was er gezeigt hat, das war nicht 100%.
Es gab nicht einen Brotlook für Kerschbaumer. Allerdings muss ich da auch dazu sagen, dass für mich einfach diese, also ob Kerschbaumer für mich hundertprozentig da jetzt in dieser Doppel-6 verortet ist oder nicht doch etwas offensiver, also eher sogar wirklich als Kampagnier, als Zehner irgendwie. Für mich ist Kerschbaumer schon der irgendwie, der hinter der Spitze steht und nicht derjenige, der von hinten den Spielaufbau auch treibt. Für mich ist er sowieso komplett raus, ich sehe den überhaupt gar nicht, ich bin immer noch der Meinung, er wechselt. Aber es ist auch irgendwie vielleicht ein System nicht mal unbedingt verortet bei uns. Es sieht ja stark auf diesem 4-4-2 aus. Und also ich bin da irgendwie, ja, eurer beiden Meinung, also dieses Schröck, Kraus ist natürlich eine Alternative, aber das ist eine Alternative, mit der du Beton angrührst. Alternative, wenn du führst und dann hinten dicht machen möchtest, Alternative, wenn du einen extrem starken Gegner hast, auswärts oder so. Aber für mich ist das auch vor allem aus Selbstverständnis dieses Jahr in dieser Liga sein, dass du offensiver spielen musst.
Also da gehe ich komplett mit euch mit, dass es natürlich, also für das Spielsystem ist mir das auch deutlich lieber. Ich habe einen, der die kompletten Defensivaufgaben abdeckt und einen, der noch sich mehr ins Spiel nach vorne einschaltet. Da frage ich mich aber auch wieder, wie plant man mit Schröck? Weil wenn ich mich richtig erinnere, dann war es so, vor der letzten Saison hieß es, er soll mehr Führungsverantwortung übernehmen, soll sich mehr einbringen, soll ein Leader sein, soll ein Leader werden. Und dann ist es natürlich jetzt schon so, dass Thalhammer im Mannschaftsrat ist und Schröck in dieser Hinsicht gar keine Rolle spielt. Allerdings frage ich mich auch, wenn man wieder mit so einem Spieler auch in die dritte Liga geht, wie plant man mit ihm? Und das wird interessant zu sehen sein.
Ja, für mich ist das schon auch so ein Zweikampf zwischen Schröck und Krause irgendwo an der Stelle. Also weil das ist wirklich ein sehr gleicher Spielertyp. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die beiden das so unter sich ausbetteln. Also es war ja auch in den Testspielen auch lang so, dass Krause in einer Art der Kapitän war. Deswegen bin ich auch relativ lange davon ausgegangen, dass das Kapitän oder Vizekapitän wird. Jetzt ist es am Ende so, dass er nicht mal Vizekapitän ist, sondern nur im Mannschaftsrat. Vielleicht an der Stelle Kutschke-Kapitän, Paulsen und
Gauss.
Gauss? Ha, Paulsen und Gauss, Vizekapitän und Thalhammer und Krause im Mannschaftsrat. Also von dem her ist es jetzt nichts mehr so, dass Krause so unumfochten in die Richtung ist. Ich habe lange gedacht, er könnte Kapitän werden, dann wäre er natürlich unumfochten gewesen, aber
so. Trotzdem schon auch ein Zeichen gegenüber Schröck, der, wie Bene sagt, eben letztes Jahr eigentlich diese Position direkt hinter Martip eigentlich eingenommen hat. Und ja, da muss man schon sagen, klar, auch verletzungsbedingt, aber absolut ein Rückschritt zum letzten Jahr bei Schröck. Und das deutet, ist schon zumindest so ein bisschen ein Zeichen, dass Krause aktuell vor Schröck steht, was ich gut finde. Und nochmal zu Thalhammer. Einerseits, weil ich die Position ganz gerne besetzt hätte in der Art und Weise, wie er sie ganz gut abdecken kann. Aber auch einfach, weil ich finde, dass er sich die letzten Jahre einfach kontinuierlich entwickelt hat. Letztes in seiner Ausleihe nochmal einen Schritt gegangen ist. Also das wäre verschenkt, wenn er bei uns kein Stammspieler ist. Also der entwickelt sich richtig gut, hat super Anlagen und ist deswegen für mich ein Spieler, der auch bei mir eigentlich, der wahrscheinlich am stärksten gesetzt ist, neben Paulsen in meiner Aufstellung sogar.
Ja, man muss ja auch einfach sagen, dass der im Regensburg letztes Jahr schon überperformt hat, finde ich. Also über dem, was ich erwartet hätte aus dieser Leihe, hat mehr mitgenommen aus der Leihe, als ich mir davon erwünscht hätte. Und das auch noch in der Liga höher, als wir jetzt spielen. Also von dem her ist da ja wirklich viel die Frage an der Stelle. Und diesmal ist sie wirklich so auf dieser, genau in dieser Position, offensiverer Sechser. Was sind die Alternativen? Also das ist für mich schon extrem jung, was da rumläuft. Also das haben wir vorhin geredet. Also das ist so sex sein auf der Position. Vielleicht Pintides. Ansonsten ist da halt eigentlich von Spielern, die gestanden sind, nicht viel da. Außer du sagst wirklich, wir planen mit Gerschbaum und er soll diese Rolle übernehmen. Aber das kann ich mir im aktuellen Stand immer noch nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass der diese Transferperiode bei uns bleibt. Und wer macht's dann?
Ich hoffe es eher, ehrlich gesagt, nicht. Aber das stimmt schon so. Also wenn man vielleicht eine Personalie noch bräuchte, jetzt mal den Stürmer noch außen vor, wo ja gerade noch diskutiert wird, dann ist es vermutlich tatsächlich eher ja, so ein klassischer Zehner-Typ oder zumindest halt offensiver zentraler Mittelfeldspieler. Pentides dürfen wir nicht außen vor lassen, ist auch hoch veranlagt, sehe ich aber eher dann in diesem Krause-Schröck-Positionsthema. Mhm. Also ein bisschen ärgerlich natürlich, weil er da zwei sehr starke Spieler gegen sich hat, was so bei mir die Befürchtung jetzt naheliegt, dass er zu relativ wenig Einsatzzeiten kommt, aber sollte auf jeden Fall auch auf dem Schirm behalten werden.
Also, aber das ist ja genau das, das ist ein veranlagter Spieler und das ist eben das Problem. Also wir gehen mal davon aus, dass Thalhammer einfach daran anknüpft, was letztes Jahr war, und dann ist das natürlich alles super. Sollte es aber sich irgendwie doch rausstellen, dass es so diesen Ananou-Effekt hat, okay, eine Saison super, und dann irgendwie, dann läuft es doch nicht so geil, dann ist es halt doch dünn. Wie gesagt, gerade gesagt, uns fehlt so ein bisschen der Zehner, das ist halt die Frage überhaupt, die sich jetzt generell stellt. Nein, wir haben aktuell eigentlich keinen Zehner, keinen wirklichen, brauchen ihn aber ja in diesem 4-4-2 auch nicht. Dann hast du aber eben wieder die Frage, wie starr spielst du 4-4-2? Dann brauchst du nicht vielleicht doch irgendwann mal eine Aufstellung mit, also ich, 4-3-3, in dem du einen Zehner gut gebrauchen könntest, oder du spielst doch mal Raute und könntest einen Zehner gut gebrauchen. Wie sehr kannst du es dir erlauben, keinen Zehner im Kader zu haben, beziehungsweise nun als Notlösung? Also ich schmeiße gerne mal wieder Gauss in den Ring, der letztes Jahr ja mal irgendwann dieses Ding gespielt hat, 2-3 Spiele, Zehner ein bisschen weiter hinten als Zehner, also er kann das theoretisch schon machen, aber ob das jetzt die Alternative ist, um diese Liga im Sturm zu erobern, das wage ich mal zu bezweifeln, das ist eher auch eine Notlösung. Und ja, Kerschbaumer sagt selber weiter, okay, nee, lass mal, und dann wird's halt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt von den neuen Stürmern nicht, wer von denen die Möglichkeit hätte, irgendwie hinter der Spitze zu spielen, dann wäre es schon wieder okay. Aber da fehlen mir halt einfach auch die Einblicke jetzt in die neuen Spieler. Aber gefühlt ist da so ein Loch im Kader. Alles, was zentral offensives Mittelfeld ist.
Du sprichst ja von dem Zehner. Also wenn man aber komplett mit einem 4-4-2 plant, dann verstehe ich das eher nicht, weil dann brauche ich erstmal keinen Zehner. Dann brauche ich eher einen dynamischen, sagen wir jetzt mal, Achter. Und da gäbe es ja schon die ein oder andere Möglichkeit. Und deswegen, also brauche ich erstmal keinen Zehner in dem Kader, es sei denn, ich will wirklich Systeme dauernd anpassen, was mir jetzt aber nicht so vorkommt, dass das der aktuelle Plan ist.
Der aktuelle Plan, auch wenn man sich jetzt wieder die Vorbereitung anschaut und so, der ist ziemlich klar auf dieses Spielsystem zugeschnitten. Das heißt, der Plan A, der ist völlig klar. Aber wie oft hatten wir es, dass wir in den Vorbereitungen eben starr ein System einstudiert haben, das aber dann halt nach 3-4 Spieltagen nicht gefruchtet hat und dann ja, händeringend irgendwie umgestellt haben und von Spiel zu Spiel irgendwie was anderes plötzlich dann im Ernstfall ausprobiert haben. Das fehlt mir halt so ein bisschen und ich meine, diese Liga hat 38 Spiele. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt mit diesem einen Spielsystem dieses ganze Jahr durchspielen, halte ich für sehr gering und dann, ja, klar, wir haben genug Mittelfeldspieler, um vielleicht auch irgendwie 4-2-3-1 oder irgendwas zu machen, dass man dann Thalhammer irgendwie künstlich in diese noch offensivere Rolle reindrückt. Aber ich sehe ein gewisses Risiko zumindest. Ja, klar, also wir haben genügend Spieler, die zumindest nicht starr nur für eine Position da sind. Werden wir sehen, ob uns das nochmal irgendwann auf die Füße fällt oder ob wir jetzt völlig unbegründet irgendwie.
Ich bin ja deiner Meinung, ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe. Also 4-4-2 brauchst du kein Zehner. Die Frage ist, ich bin nur nicht der Fan davon, vor allem wenn du die Vergangenheit siehst. Dieses, wir spielen eine Formation und damit machen wir alle komplett nass, das ist halt wirklich eng. Ich meine, das ist schon ein paar Mal schief gegangen in der letzten Saison und natürlich brauche ich deswegen mir jetzt nicht einen Zehner kaufen, der super gut ist und eigentlich nur dafür da ist. Du brauchst halt einfach Alternativen, wie du das irgendwie gestalten könntest. Und vor allem, wenn wir jetzt in den Testspielen, was ich jetzt leider irgendwie nicht wirklich bewerten kann, auch wieder keinen Plan B hatten, dann lässt mich das wieder Fragen stellen, weil ich bin schon ganz gern jemand, der sagt, okay, ich kann mich auch an meinen Gegner anpassen, wenn ich mein Spiel nicht aufdrücken kann. Wenn wir natürlich jedes Spiel mit 4-4-2 und den Gegner das Spiel aufdrücken können, wäre es schön. Aber ist das realistisch? Nein.
Also grundsätzlich stimme ich dir zu. Mir wäre es auch lieber, wenn ich 2, 3, 4 Systeme habe, die ich spielen kann. Das ist aber meistens dann ja auch mit den finanziellen Ressourcen, die zum Beispiel ein Drittligist hat, oftmals schwierig. Das ist der eine Punkt. Und dann ist es aber auch so, dass man sich, glaube ich, ein bisschen davon verabschieden muss, einfach nur starre Systeme zu haben, sondern auch mit diesen Möglichkeiten des Kaders gibt es ja zwei, drei Optionen, indem ich zum Beispiel offensive Außen anders einbinde, etc. Also da kann man sich dann schon noch an den Gegner anpassen.
Ja. Man hat ja auch vorhin gesagt, wir haben ja auch relativ viele Spieler, die flexibel einsetzbar sind, also defensiv Allrounder, offensiv Allrounder. In dem her wird es sich da im Zweifel wahrscheinlich sicher was finden, vor allem bei den jungen Spielern ist es ja auch eh noch nicht so, dass es die eine Position gibt, auf die sie
eingebaut werden. Bei jungen Spielern wie Marcel Gauss.
Bei den jungen Spielern wie Marcel Gauss beispielsweise. Marcel Gauss ist aber noch gar nicht so schlimm, also 29.
Auf einer Skala von jung bis Herwagen.
Eben im Vergleich zu Herwagen ist jeder Spieler jung. Ja, also klar, vollkommen deiner Meinung in dem Sinn, dass wir nicht einfach für jede Position jetzt 1000 Spieler kaufen können, weil wir das Geld gar nicht haben, es zu tun. Man muss sich halt nur immer, also grundsätzlich würde ich trotzdem immer im Kopf behalten, doch vielleicht einen Plan B zu haben, den du eventuell auch mit den Spielern spielen kannst, die du hast. So, wo waren wir denn überhaupt? Ah ja, Alternativen für die defensive Mittelfeld sind wir eigentlich auch irgendwie alle durch.
Ja, wenn man sagt, Schröck kann Innenverteidiger spielen, dann muss man auch irgendwie Gimba noch als
defensive
Mittelfeldspieler irgendwie noch anreihen. Punkt.
Okay. Offensives Mittelfeld war sowieso durch, deswegen sagen wir, wir gehen jetzt mal wirklich in die richtige Offensive und fangen mit dem linken Flügel an, der sich auch sehr deutlich bei den Hörern durchgesetzt hat, mit Maximilian Wolf war. Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Ich habe eine Zeit lang überlegt, ob nicht doch Elber da spielen sollte. Allerdings ist es natürlich auch wieder einer, den du gut als Mittelstürmer einsetzen kannst. Wolfram hat natürlich so die Vorschusslorbeeren aus letzter Saison. Also das muss man kurz spicken, ja. War doch relativ gut letztes Jahr, wenn ich mich daran erinnere. Ja, nur zumindest 8 Buden, 3 Vorlagen. Also das auch als linker Flügel, also das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Auch da fehlt mir persönlich einfach der Einblick. Ich weiß nicht, ob ich so viele Spiele inzwischen von Maxi Wolfram gesehen habe, dass ich den wirklich bewerten könnte. Das, was auf dem Papier steht, spricht aber für mich, für ihn, als linken Flügel.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir ihn da sehen werden. Bin auch vorsichtig optimistisch, nach dem, was ich in den Testspielen gesehen habe. Ich glaube, dass er da auf jeden Fall eine Bereicherung ist und mit einer der besten Spieler der Liga vielleicht auf der Position sein sollte. Ich will da selber meine Erwartungen ein bisschen bremsen, weil mich das so ein bisschen an den Röcher-Transfer erinnert, der eigentlich mit Vorschusslorbeeren kam und mich dann einfach auf kompletter Strecke enttäuscht hat. Insofern habe ich ein gutes Gefühl dabei, will es aber halt nicht so offen sagen.
Hast du damit nicht getan? Super.
Wir sind ja unter uns.
Also ich gehe auch mit dir komplett mit. Ich sehe da auch Wolfram oder würde ihn gern sehen. Er hat sehr vernünftige Daten aus der dritten Liga und da auch schon einige Spiele gemacht für sein Alter. Und hat dann, ist ja Rechtsfuß auch. Also das könnte dann eine sehr interessante Option mit einem Linksaußen werden. Nee, mit einem Rechtsaußen so, der Linksfuß ist. Und da kommen wir dann gleich noch dazu.
Zu den Alternativen, ja. Aber vielleicht an der Stelle noch, ich habe gehört, Elva als Backup für Wolfram hat in den Testspielen eher Stürmer gespielt, oder?
Hat aber auch nur das eine Testspiel gegen Eichstätt gespielt.
Ist jetzt auch verletzt inzwischen und wird wohl erst irgendwie, ja, natürlich, dritte, vierte Spiel realistisch wieder fit. Also es ist erstmal sowieso raus, aber auf der linken Flügelposition ist das eigentlich der, den ich da noch sehe. Von Diawusi weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob der schon mal links gespielt hat. Aber der ist natürlich einfach geborener Flügel. Aber ob er es jetzt links genauso gut macht wie rechts, frag mich nicht.
Ja, ich glaube, es ist auch die Flügelposition ist vielleicht tatsächlich auch wieder so eine Position, die man gemeinsam besprechen muss, weil sich's halt. Ja.
Dann tun wir das. Rechts Hörermeinung relativ eindeutig mit Beister, mit unserem kürzlichen Top-Transfer. Habe ich ehrlich gesagt da nicht, weil es mir noch zu früh ist, nach gerade gekommen, ein Testspiel gemacht. Für mich ist erstmal Leroussi rechts. Einfach nur, weil er die Möglichkeit hatte, die Testspiele mitzuspielen. Aber naja, auch Meister kommt halt mit sehr viel Vorschusslorbeeren an, als Topscorer bei Uerdingen. Und na, ich kann mir schon realistisch vorstellen, dass er direkt am ersten Spieltag spielt. Wäre ich nicht so der Fan von, aber möglich ist es.
Also ich habe da eben Meister auf der Position. Das war das mit dem Linksfuß auf rechts außen, was ich vorher gerade erwähnt habe. Und also für mich ist es eigentlich vollkommen klar, wenn ich so einen Spieler hole, mit dem Potenzial, dass er natürlich, das kann man gleich noch diskutieren, nicht immer bisher in den letzten Jahren abgerufen hat, dann sollte das schon ein zentraler Spieler für mein System bzw. für mein Team sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er von Anfang an spielen wird. Sollte meiner Meinung nach auch von Anfang an spielen, wenn es nicht zwingende Gründe komplett dagegen sprechen. Denn er wird sicher auch nicht der günstigste Spieler sein.
Naja, also man hört ja, dass das Beister Gehaltseinbußen in Kauf genommen hat, um zum FC Ingolstadt zu wechseln. Also das grundsätzlich den Transfer, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll. Wir haben in unserer Chatgruppe auch schon ein bisschen darüber geschrieben, einerseits Top-Spieler, der auch unglaubliches Potenzial hatte, wahrscheinlich immer noch hat. Ich bin insofern ein bisschen skeptisch, einfach so einen Spieler dann von einem direkten Konkurrenten zu holen. Das bringt dich natürlich schon auch in eine gewisse Position oder da kommst du um die Aufstiegsambitionen nicht mehr drum, um die zu leugnen. Also das ist halt so ein Beigeschmack, den ich jetzt irgendwie habe. Andererseits hat er die letzten ein, zwei Jahre jetzt bei Uerdingen sehr gut performt. Aber man darf halt auch nicht vergessen, einerseits ein bisschen verletzungsanfällig vielleicht, auch mit der Knie-OP im Sommer. Und er hat zum anderen halt bei extrem vielen Vereinen gescheitert und wir sind jetzt irgendwie auch ein prädestinierter Verein dafür, um da
um Stürmer scheitern zu lassen.
Ja, mit Vorschusslorbeeren zu scheitern, meine ich. Also ich habe ihn auch aufgestellt. Also ich glaube auch, dass diese Flügelzange Wolfram Beister, die zwei Maxis irgendwie, die ja schon in der Liga ganz schön weit vorne dabei sind. Aber ich bin noch nicht so sicher, ob er halt jetzt so kurz da, ob er von Anfang an einsteigt und er braucht, das hat man auch, wenn man seine Leistungsdaten sieht, irgendwie, er braucht halt einen Lauf. Also entweder er schießt die Tore irgendwie am Fließband und die Vorlagen oder er ist außer Form. Und das kann sein, dass wir da mal in 38 Spielen dahin kommen, aber ob es halt für die ganze Saison reicht, dass er da so performt wie jetzt der Name und der Transfer das nach außen hin wirken lassen, das müssen wir erstmal schauen.
Ja, absolut. Also das wird für mich die interessanteste Personalie dieses Kaders, denn er hat einfach brutale Anlagen in der Dynamik auf Flügel mit links von rechts komplett in den Strafraum zu ziehen, beziehungsweise in eine zentrale Position und dann abzuschließen mit einem sehr guten Schuss. Also wenn er dieses Potenzial einigermaßen abrufen kann, dann ist das für die dritte Liga einfach ein überragendes Spieler. So, wie du aber schon sagst, das hat ja auch Gründe, dass er in seiner Karriere nicht immer bei jedem Verein performt hat, um es mal vornehm zu sagen, sondern auch sehr viele Wechsel hatte etc. Und da wird es dann schon ein zentraler Aspekt für mich sein, dass ich ihn richtig einbinden kann, dass ich ihn seine Stärken ausspielen lassen kann und dass er, wie du schon erwähnt hast, in den Lauf kommt, sodass er einfach an seine Leistungen anknüpfen kann. Und deswegen bin ich auch eben dafür, dass man Wolfram auf links außen spielen lässt, weil dann kann ich mit einem Rechtsfuß auf links außen kann ich dann auch immer wieder Verlagerungen spielen lassen, bis dann halt zum Beispiel Beister auf rechts außen den Raum hat, um dann mit ein, zwei schnellen Schritten und mit einer richtig guten Dynamik dann in eine zentrale Position zu ziehen und abschließen zu können.
Auf jeden Fall hier ist das definitiv Bombe. Also links Wolfram, rechts Beister ist, glaube ich, das. Also ich habe jetzt keine tiefe Kaderanalyse aller Drittliga-Vereine gemacht, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es was Besseres gibt in der dritten Liga. Und dann auf dem Papier, vielleicht, ob das vielleicht noch kommen würde, mal zu sagen, wir haben Kutschke vorne drin, was halt für die dritte Liga eigentlich auch mal ein Asset ist. Also auf dem Papier ist, glaube ich, unsere Top-11-Offensive einfach eine Maschine, die aber halt auch erstmal laufen muss. Wie du sagst, Martin, dann haben wir oft schon Spieler, die eigentlich auf dem Papier super sind da vorne, die mit Vorschusslorbeeren kommen, die eigentlich bei anderen Vereinen getroffen haben, am Fließband und bei uns da einfach nicht funktionieren. Also deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe so ein bisschen auch ein schlechtes Gefühl, dass es einfach momentan von dem, was da steht, zu gut aussieht. Was haben die letztes Jahr getroffen, vorgelegt, die zusammen, wenn die harmonieren, dann wird es natürlich geil, aber ein bisschen Angst. Und ansonsten dann halt vielleicht die Frage, was ist da als Backup, falls es nicht funktioniert, rechts Djawuzi? Ja.
Das ist auch eine Luxuslösung, dass jemand, der letztes Jahr im Endeffekt bei Wien dann einem Aufsteiger auch in der Rückrunde wieder Stammspieler war, dass wir den noch im Endeffekt jetzt von der Bank bringen können oder halt mal, wenn Weißer nicht in Form ist, vielleicht auch ein Stammspieler, der muss halt jetzt auch bei uns den nächsten Schritt machen. Er hat bei Wien gezeigt, dass er auf jeden Fall ein sehr guter Spieler ist mit noch mehr Potenzial. Bei uns bin ich immer noch skeptisch, hat mich jetzt auch in den Testspielen nicht zu 100% immer überzeugt. Aber er ist auf jeden Fall ja, mehr als nur ein Backup. Auf der anderen Seite ist dann Susek oft der gewesen, der die Wolfram-Position irgendwie gepaart hat, irgendwie so. Den ich persönlich jetzt gar nicht so als Außenspieler auf dem Schirm hatte, bin eher eigentlich immer auch bei den Mamas im Zentrum gesehen. Ist ja auch schon ja, jetzt ewig im FCI auf dem Papier irgendwie dabei und geht mir dafür noch, ja, fehlt mir noch so der nächste Schritt bei ihm. Man darf aber halt auch nicht ausgelassen, dass er immer noch erst 19 ist. Ja. Genau, also deswegen, er ist hoch veranlagt. Das glaube ich auch genau das, was ich jetzt gesagt habe, irgendwie am Rande eines Testspiels gesagt und genau in dem Moment schlägt dann den Außenrisspass über 20 Meter direkt in den Lauf von Kaya, der die Bude macht. Also ich hoffe, dass er gleich mal zu den Einsatzzeiten kommt. Ich glaube aber, dass er ja, jetzt erstmal für die Startelf keine Rolle spielt. Auch wenn das bei manchen, gerade auch bei den Twitter-Usern, überraschend häufig im Gespräch war.
Ja. Hat übrigens genauso viele Stimmen wie Keller, nur halt war das Mittelfeld eindeutig, oder die Offensive war das Mittelfeld eindeutiger.
Ja, aber das meinte ich eben auch mit den Optionen. Also da, wie du schon gesagt hast, so kam ja auch bisher Susek rüber, beziehungsweise war mir bekannt, dass er eher ein zentraler Mittelfeldspieler ist, dass du daneben da eventuell den auf links einplanst und dann natürlich der eine ganz andere Spielidee, Spielnote vielleicht, um es mal so zu sagen, reinbringt, als zum Beispiel eben Wolfram mit einem Rechtsfuß auf links außen. Und das Gleiche da mit Djawuzi sehe ich komplett wie ihr, dass das für die Position schon normalerweise ein sehr, sehr starkes Duo ist. Und der bringt ja auch dann wieder eine ganz andere Möglichkeit rein, indem er als Rechtsfuß auf rechts außen spielt. Und kann ich dann schon variieren und mich auf Gegner anpassen.
Ja, kommen wir zum letzten Part, weil zum Sturmduo und ich glaube, es gab nirgends so viel eindeutige Ergebnisse wie da, also komplettes Hörervotum um 100%. Kutschke Kaya, bei mir ist es Kutschke Kaya, bei Martin ist es.
Es ist auch Kutschke Kaya am Ende geworden, auch wenn ich länger überlegt habe, als es dann wahrscheinlich im Endeffekt irgendwie. Ja, darauf abzielt, aber.
Dein Herz sagte Kutschke Kaya und dein Kopf sagte nein.
Ja, nein, ich bin halt von Kutschke in seiner Spielweise nicht zu 100% überzeugt, dass ich will den Kapitän auf dem Platz haben. Deswegen ist das hat im Endeffekt einen Ausschlag gegeben, dass er auch bei mir spielt und ich weiß natürlich, dass er einer der Top-Stürmer der Liga ist.
Aber Kutschke, also. Ja, okay, ehrlich gesagt wundert es mich, dass du jetzt nicht über Kaya philosophierst, sondern über Kutschke, weil für mich ist Kutschke so dermaßen gesetzt, auch wenn er nicht Kapitän gewesen wäre. Also für die ersten Spiele kann er immer wieder schief gehen, aber dass er noch da ist, dass er Testspielkapitän war, dass er jetzt Kapitän ist, dass er halt einfach mal von seiner Veranlagung einer der besten Stürmer der Liga ist. Ich meine, mehr gesetzt kannst du, glaube ich, gar nicht sein. Außer.
Ja, er muss halt jetzt auch mal die Tore machen. Ne? Also, klar. Da kommt er halt jetzt auch nicht mehr drum rum und mich. Ja, also, klar, Elber spielt jetzt erstmal eh keine Rolle, weil er verletzt. Und insofern stellt sich der Sturm ja fast selber auf.
Ja, einer klopft an.
Also für mich ist Kaya aktuell mehr gesetzt als Kutschke. Einfach, wenn ich rein das Sportliche betrachte, Kaya sehr gute Vorbereitung gespielt und gezeigt, dass er
allerdings
seinen Standard verdient hat.
Die Alternative momentan, Kaya mit einem anderen, sehr jungen Spieler aufzustellen, und das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube schon, dass Kaya auch irgendwie die Erfahrung neben sich braucht. Ich glaube, wenn jetzt, wie alt ist Elva, dass er spielen könnte, na okay, sogar schon 23, und dann die nächste Alternative ist Philipp Lilja. Wohl, aber die Frage da, jetzt da auch gleich noch in die Zeit zu kommen, wir haben darüber schon mal diskutiert, und es hieß, ist Lilja eine wirkliche Alternative, oder war er der Lückenbüßer, solange wir keinen neuen Stürmer gekauft haben? Jetzt ist Weißer da, jetzt haben wir noch einen Stürmer im Probetraining, bei dem ich den Namen schicken muss. Goran Karanovic, 31-jähriger Mittelstürmer. Wie siehst du da jetzt noch die wirklich realistische Alternative, dass Bilger in diesen Kader nochmal stößt? Oder war das jetzt schön, mal ein bisschen Trainingslager mitgemacht? Tschüss.
Also mein Eindruck war zumindest, dass Bilger ja mehr der Trainingsergänzung war, weil Elva verletzt einen Stürmer, den wir offen oder ja auch öffentlich wirksam eigentlich ja noch verpflichten wollen, noch nicht da war, um dann eben durchtauschen zu können. Aber ich glaube, dass Bilger sich einfach in diesen Testspielen mehr erarbeitet hat, als zu erwarten war. Und hat ein paar Tore gemacht, hat wirklich gut gespielt, hat eine Großchance gegen St. Pauli noch verballert. Aber ich glaube auch, dass er, wie ich bei Gabriel Weiß auch schon gesagt habe, mehr auf sich aufmerksam gemacht hat, als man das erwarten konnte. Und gefühlt könnte er bei dem Kader dabei bleiben. Und ich würde es noch wünschen, weil er also auch torgefährlich war, schnell ist.
Ja, total. Also mich hat er auch überrascht.
Auf jeden Fall eine Option als Ergänzung. Klar, dass wir jetzt nicht Kaya Bilbia sehen werden, das ist selbst in Wunschlösungen unrealistisch.
Darauf wollte ich eben hinaus, weil was ist die Alternative zu Kutschke? Ist die Alternative zu Kutschke dann Elva? Oder ist die Alternative zu Kutschke ein Maxi Peister, der in der Mitte spielt? Weil
vom Spielertyp ist wahrscheinlich Karanovic derjenige, der ihn dann am ehesten irgendwie als Backup.
Das ist jetzt auch die Frage, brauchen wir einen Goran Karanovic? Also es war auch noch Serkan Filat im Probetraining, von dem ich jetzt leider gerade erfahren durfte, dass er schon wieder raus ist. Weil das hat mir schon mehr getaugt. Ich dachte mir, du bist noch ein linker Mittelfeldspieler, der extrem offensiv gefährlich ist, viele Vorlagen gegeben hat letztes Jahr in der Regionalliga. Und Karanovic, zweite Schweizer Liga letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, 31-jähriger Stürmer, der vereinslos ist, ich weiß nicht, also das hat mich jetzt irgendwie nicht gereizt. Also ich weiß nicht.
Ja, wenn wir sagen, einerseits irgendwie Kadertiefe wäre schon noch an einer oder anderen Stelle nicht schlecht. Und ich meine, ein Spieler, der dann ablösefrei ist, weiß ich nicht, ob gehaltsmäßig in so hohem Regal irgendwie ist. Also ja, wir haben ja gesagt, außer Kutschke ist da vorne keiner großartig erfahren. Deswegen, wenn man den noch im Kader hat und der für keine Unruhe sorgt, wenn er den dann nicht spielt, dann schadet das wahrscheinlich auch nicht. Aber ich sehe jetzt, in meiner Wunschlösung sehe ich ihn jetzt auch nicht.
Das ist so ein bisschen die Frage. Also für mich im Kopf war halt Kutschke einfach so dermaßen gesetzt, dass man da nicht drüber redet. Und er ist gesetzt. Also ich brauche jetzt auch nicht drüber reden. Er ist jetzt gerade zum Kapitän ernannt worden. Er ist jetzt erstmal gesetzt.
Absolut, ja.
Also da steht ja auch bei mir auf der eben deswegen. Aber wenn wir natürlich sagen, wir sägen an Kutschke, dann verstehe ich das, dass man sagt, man nimmt einen 31-jährigen Stürmer nochmal mit, um eben neben dem jungen Sturmpartner noch jemanden zu haben, weil die Alternative, würde ich sagen, momentan ist, ja, okay, lass es Elva sein, lass Elva fit werden und ihn als Alternative da stehen. Aber Bilbia ist dann nicht die Alternative, der wirklich eher für Kaya die Alternative, weil 92-jährige Stimme brauchst du nicht aufstellen. Ich denke halt gerade irgendwie drüber nach. Also ja klar, wenn du sagst, Kutschke ist dann vielleicht perspektivisch nicht gesetzt, dann kann man sich auch einen 31-jährigen Stürmer holen, der gerade vereinslos ist und vielleicht nicht so viel Kohle kostet. Sicherlich. Aber mich erinnert das jetzt schon wieder so ein bisschen an. Ja, wenn der ist, ich sehe jetzt 1,85 Meter groß. Das ist der nächste Stürmer, den du keine Flanke auf den Kopf spielen brauchst wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie Kopfballstark er ist, aber. Oh, Kutschke ist halt wirklich auch der Einzige in unserer Offensive, der wirklich irgendwie ein bisschen größer ist. Allein das müsste ich ja mal irgendwie wieder auffangen. Außer ich bin spielerisch so gut, dass ich gar keine Flanken brauche. Aber, nein. Wie siehst du es überhaupt? Dass du was, du, Kutschke hast du sowieso, das ist mir klar. Aber hast du Kaya daneben?
Also ich habe Kutschke und Kaya, ja. Also für mich stellt sich da, zumindest für die ersten Spiele, beziehungsweise jetzt zum aktuellen Zeitpunkt die Frage überhaupt nicht, denn wenn ich einen Spieler zum Kapitän ernenne und dann nicht auf ihn setze, dann brauche ich ihn vor der Saison auch nicht zum Kapitän ernennen. Was dann während der Saison eventuell, wie auch immer, passieren kann, das ist ja dann wieder komplett was anderes, aber zumindest sollte ich meiner Meinung nach nicht an solche Ideen, Eventualitäten denken, weil, wie gesagt, ich mache einen Spieler zum Kapitän und dann muss ich auch auf ihn setzen, um was zu bewegen. Und wie ihr schon gesagt habt, aktuell stehen noch nicht so viele andere Optionen zur Verfügung. Deswegen ist auch für mich komplett Kaya daneben gesetzt. Ich habe, wie gesagt, keine Spiele aus der Vorbereitung gesehen. Aber Martin hat ja schon gesagt, dass er da anscheinend auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat und vielleicht auch noch einen nächsten Schritt gemacht hat. Und deswegen ist das meine kurze, knappe Analyse.
Dann würde ich vielleicht sagen, wie ist euer genereller Eindruck jetzt zu dem Kader, so wie er jetzt da gerade steht. Ist das schon so, wie wir die Saison bestreiten? Oder sagt ihr, es kommen sicherlich noch ein, zwei Spieler? Die Transferperiode geht ja noch bis Ende August. Also wir haben bis Ende August theoretisch Zeit, noch nachzulegen, noch Spieler abzustoßen. Wie seht ihr den Kader jetzt, wie er ist? Und glaubt ihr, dass es passiert noch was?
Ja, also nachdem das quasi kommuniziert ist, dass wir schon noch einen Stürmer verpflichten wollen, plus dass Karanovic jetzt, glaube ich, schon das dritte Testspiel oder so dabei ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Position besetzt wird, vermutlich dann auch mit dieser Personalie, wenn er denn so lange dabei ist. Ich glaube, die einhellige Meinung schon unter sehr vielen Fans ist, dass der Kader halt sehr dünn ist.
Das sehe ich auch so.
Deswegen würde vielleicht ein Spieler... Wir haben jetzt also ein bisschen auch in unserer Analyse die Position ein bisschen offensiverer, zentraler Mittelfeldspieler ausgemacht. Vielleicht, dass man da nochmal einmal nachlegt. Ja, also wenn ich es mir aufteile, dann ist jede Position erstmal doppelt besetzt. Grundsätzlich mal nicht schlecht. Aber klar, auch an der einen oder anderen Stelle irgendwie nachzurüsten, kann nicht schaden, aber es ist ja auch offen kommuniziert, dass wir mit einem relativ kleinen Kader in die Saison starten wollen, was ich grundsätzlich gut finde, wenn dann einfach auch jeder, und damit meine ich dann auch eben auch Spieler wie Pintidis oder Susek, ihre Einsatzzeiten bekommen können oder zumindest regelmäßig auf der Bank sind und dann je nach Spielsituation eingreifen können.
Aber nur um das nochmal zu verdeutlichen, gerade wir haben aktuell, Stand jetzt, im Profikader 22 Spieler. Dazu kommen dann Gabriel Weiß und Philipp Bibian, die jetzt sich momentan wohl zumindest in dem erweiterten Dunstkreis ja gespielt haben und es stark danach aussieht, als wäre das ein realistischer Backup, also wären es 24. Dann eventuell eben Koban Karanovic, dann hätten wir mal bei 25. Und dann müssen wir damit rechnen, dass Kerschbaum halt noch geht. Also sind wir so ungefähr mit den jungen Ernsten als Backup bei 24 Spielern.
Wobei Ananou da schon mit drin ist, oder?
Wobei da Ananou mit drin ist, der länger für sich ausfällt. Und eben auch schon Pindidis, Susek, Keller, alle in diesem Kader drin sind. Also wirklich viele Junge. Was ja jetzt nicht schlecht ist, was gut ist. Was vor allem für sie gut ist, wenn der Kader so dünn bleibt. Allerdings, sie sagen 24 Spieler, bei denen einer schon langfristig verletzt ist, 5, 6, 19-Jährige, ja, bei denen man ja auch sagen muss, okay, wird nicht jeder unbedingt komplett durchstarten. Und dann muss man sich vor Augen führen, wir haben dieses Jahr 38 Spiele in der Liga, plus erstmal ein Spiel über den DFB-Pokal, plus ein Toto-Pokal, der auch dazu kommt, indem du wahrscheinlich in der Regel nicht die erste Elf brauchst, aber es sind einfach mehr Spiele. Du brauchst in der dritten Liga, mal grob drüber geschätzt, schon ein, zwei Spieler mehr, als du es in der zweiten Liga normalerweise hättest. Und ein 24-Spieler-Kader, das ist ein, ja, wie sagen wir mal, unteres Ende der Kadertiefe in der zweiten Liga. 24 Absolut. Spieler mit so vielen jungen Spielern drin ist kein tiefer Kader.
Gerade zu den 38 Spielen musst du dann halt auch noch rechnen, dass die Saison relativ lange geht, plus relativ früh im Winter wieder startet, was ja gerade in der dritten Liga schon auch mal häufig Grund für Spielabsagen sein kann, wenn du dann noch ja, in der Rückrunde irgendwie die ein oder andere englische Woche hast, die dann nur mit 19-Jährigen zu bestreiten, ist natürlich übel. Ja, also ich bin gespannt, wie groß der Kader dann am Ende tatsächlich ist. Verstehe die Sorge, die wir haben, aber finde auch den Weg einfach halt ziemlich gut, dass wir das versuchen, nicht unnötig aufzublähen und den Spielern zu vertrauen, die wir danach haben.
Ja, ich sehe es, es hat positive und negative Seiten. Positive Seite ist natürlich, jeder Spieler im Kader, der nur da ist und dann wenig Einsatzzeiten bekommt, würde eher zu Unruhe führen. Momentan haben wir den Kader aufgefüllt mit relativ vielen 19-Jährigen, von denen man sich erstmal sagen kann, muss, sollte, das sind nicht diejenigen, die Ansprüche stellen, weil sie auch als 19-Jähriger nicht unbedingt Ansprüche stellen können, was eben heißt, wenn diese Spieler nicht so viel Anspruch, nicht viel Zeiten bekommen, was schade ist für sie, werden sie aber nicht unbedingt für negative Stimmung sorgen. Da wären 28, 27-jährige Spieler, der eigentlich schon noch irgendwie in der Mitte seiner Karriere steht, schon schlechter. Und immer hat das natürlich Vorteile mit so einem dünnen Kader, weil du einfach weniger Unmut wirst. Aber wenn du, wie du es ja gerade sagst, gehen wir mal davon aus, dass es nicht so ist, dass wir reihenweise Spielabsagen haben. Aber ich kann mich an unsere letzte Drittligasaison erinnern, da hatten wir schon einige englische Wochen dann nach der Winterspielpause. Bayern 2 hatte gefühlt letztes Jahr irgendwie 5 Nachholspiele. Also das ist schon heftig dann, vor allem in der entscheidenden Phase der Saison, lauter englische Wochen zu haben. Und dann lasse ich ja doch mal wieder ein oder zwei Spieler verletzen, die interessant sind, was ja immer passieren kann. Wir wollen es nicht verschreien, aber es kann natürlich passieren. Anunoby könnte auch längerfristig noch ausfallen. Dann haben wir trotzdem jede Position doppelt besetzt, wie du sagst. Wir haben immer noch Spieler, die viele Positionen spielen können, aber diese reine Rotationsmöglichkeit wird dann schon dünner, um einfach mal wegen Pause zu geben.
Also ein paar Punkte. Grundsätzlich finde ich einen Kader mit 24 Leuten, finde ich nicht dünn besetzt, das sind zwei Mannschaften. Also das mal zum einen. Ich kann eure Argumentation komplett verstehen. 38 Spiele, beziehungsweise deutlich mehr Spiele und es sind einige junge Spieler im Kader. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe und ja auch von uns, euch immer wieder gefordert wurde, sollte das Ziel sein, dass man verstärkt auf die eigene Jugend setzt. Und wenn, dann muss ich jetzt den Umbruch machen. So, dann muss ich natürlich auch mit einem gewissen Risiko leben können. Dass nämlich nicht jeder 19, 20, 21-Jährige sofort einsteckt bzw. sofort performt. Wenn ich aber einen Kader dann von, ich weiß nicht, was du, Marco, als perfekte Größe sehen würdest, von 28 Spielern, nennen wir einfach mal eine Zahl, habe, dann nehme ich ja auch gleichzeitig Raum, dass sich junge Spieler, die hochveranlagt sind, entwickeln können. Und das ist dann immer so diese Problematik. Und klar, ich sehe auch die Sache, dass man eventuell auf ein, zwei Positionen, dass man dann noch überlegen sollte, was ist möglich, was ergibt Sinn, also zum Beispiel zentral, Mittelstürmer, wenn ich eben das 4-4-2 vor allem spielen will und oder, finde ich es auch sehr, sehr interessant, wie schon angesprochen, was passiert auf der Doppel-6 beziehungsweise 6 und 8 und oder beziehungsweise was passiert in der Innenverteidigung neben Pausen. Das sind natürlich so Optionen, wo man sagt, ja, man sollte vielleicht immer noch den Markt im Blick haben, was auch möglich ist, aber per se finde ich einen Kader von 24 Leuten, wenn ich das Vertrauen in diese Spieler setze, nicht zu klein.
Ja, 24 Leute an sich, ja, aber wenn du sagst, es gibt junge Spieler und es gibt junge Spieler. Und wir haben jetzt momentan 5 19-Jährige in diesem Kader. Das ist so der 6. Und davon sind halt einfach mal drei, mit denen du einfach vor der Saison überhaupt nicht geplant hast. Also es sind einfach wirklich Spieler, die jetzt momentan in diesen Testspielen sind, mit Weiß, Bibia und eigentlich auch irgendwie Keller, auch wenn Keller sich ziemlich festgesetzt hat. Auch ein Pintides, der letztes Jahr einen Einsatz hatte in der ersten Mannschaft. Das sind halt Spieler, die musst du schon wirklich weit ranführen nochmal, auch wenn sie jetzt Testspiele gespielt haben. Und wenn du sagst, ja, ein oder zwei davon werden sich wahrscheinlich irgendwie langfristig durchsetzen, einer davon wird Kaya sein, hoffentlich. Den anderen gönne ich es natürlich auch, aber wenn du mit 5 oder 6 19-Jährigen im 24-Mann-Kader bist, dann ist es natürlich was anderes, als wenn dieser 24-Mann-Kader aus 31, 32-Jährigen spielt, die nicht mehr so viel spielen. Es kann vollkommen reichen, klar. 24, es kann alles aufgehen. Die Jungen können voll einschlagen, es verletzen sich nicht so viele Spieler, alles super. Ich sage ja nicht, dass es per se schlecht ist. Es ist halt, für mich ist es gefühlt einfach erstmal für die dritte Liga ein dünner Kader. Er ist dünner als der, den wir letztes Jahr hatten, für eine höhere Belastung.
Ja, ich glaube, wir haben das Thema jetzt schon irgendwie von beiden Seiten beleuchtet und das ist ja auch genau das Abwägen, was halt einfach eine Kaderplanung irgendwie machen muss, eben. Mit nicht zu vielen und trotzdem ausreichend Spielern. Was ich aber noch ergänzen möchte zum Kader, einfach was ich ziemlich gut finde, ist, glaube ich, einfach die Mischung zwischen jungen Talenten und jetzt den Spielern, die geblieben sind oder dazugekommen sind. Das sind, glaube ich, von dem Stamm der erfahrenen Spielern, die wir da jetzt haben, sehr gute Spieler, einerseits um die Jungen zu führen, um diese Identifikation auch wieder zu stärken, also die sich mit der Aufgabe identifizieren, mit der Rolle identifizieren, die zu einem nicht unwesentlichen Teil auch aus der Gegend irgendwie kommen, wie jetzt Kurzweg und Heinut, die, glaube ich, beide irgendwie in Bayern geboren sind oder so. Die diesen Charakter irgendwie haben, wie das bei Knaller vorher angesprochen haben. Krause, glaube ich, ist ein Mentalitätsspieler, ähnlich wie Kutschke. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn ich mir den Kader übergreifend anschaue, dass die Zusammenstellung, da erkenne ich ein Konzept dahinter und das kann funktionieren.
Klar, es kann funktionieren. Wir haben, also für mich ist es auch eine erste Elf, die schon sehr schlagkräftig ist. Vielleicht die Frage, die sich natürlich irgendwie stellt, ist auch, die man vielleicht mal hätte vorerklären sollen, mal schauen wir mal, weil das ja auch nicht unerheblich für die Kaderbewertung ist, was ist denn eure, naja, was ist euer Anspruch für die nächste Saison, mal per se, für den FC Ingolstadt, und was ist euer Anspruch, wenn man den Kader anschaut? Martin.
Wenn ich in meiner persönlichen Einschätzung reingehe, dann spreche ich nicht über den Aufstieg, sondern will irgendwie im oberen Mittelfeld mit dabei sein. Das ist jetzt erstmal mein persönlicher Anspruch für diese Liga, wohlwissend, dass die Liga ziemlich schwer vorherzusagen ist, ziemlich ausgeglichen ist, glaube ich, gerade auch im oberen Mittelfeld oder im oberen Drittel. Und insofern müssen wir da auch wieder demütig als meiner Lieblingswörter irgendwie rangehen und erstmal schauen, nicht da hinten reinzurutschen. Also das wäre nicht der erste Verein, der absteigt und direkt unten gegen den Abstieg mitspielt. Gerade bei diesem Auftaktprogramm, das wir jetzt auch haben, da sind, wenn man Jena mal außen vor lässt, sehr viele Mannschaften dabei, die ich da mindestens auf Augenhöhe mit uns sehe, die auch Ansprüche haben, da in die zweite Liga kurz- oder mittelfristig mal wieder hochzukommen. Insofern, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, oder ja, ich persönlich wäre mit Top 8 zufrieden, jetzt vor der Saison, weiß aber auch, dass wir durch den Kader, durch den ein oder anderen Transfer und wie wir auch wahrscheinlich bei den Wettquoten oder so wieder dargestellt werden und von der Konkurrenz, ja, mit der Aufstiegsfavorit, wenn nicht sogar der Aufstiegsfavorit sind, was ich aber halt einfach in der Rolle, fällt mir gar nicht, dass wir jetzt schon wieder in der Rolle sind und jetzt
dann ja, also ehrlich gesagt, sonst gehe ich ja immer gerne mit dir konform, aber es ist dieses Jahr für mich so, aus Eigenanspruch musst du aufsteigen. Das, also allein wirtschaftlich finde ich es schon nicht möglich, jetzt sagen, hey, lass uns mal ein bisschen in der dritten Liga umdümpeln und als Mannschaft, die letztes Jahr aus allen Wolken abgestiegen ist, die eigentlich als Aufstiegsfavorit in der zweiten Liga gehandelt wird, musst du diese Favoritenrolle annehmen und du musst auf den Aufstieg spielen. Für mich ist alles andere, außer als wir spielen um den Aufstieg, eine komplette Blamage. Auch das, was jetzt dieser Kader offensiv hergibt, muss oben relevant sein. Natürlich sehe ich das genauso wie du. Es gibt sehr viele Mannschaften in dieser Liga, die vorne mitspielen wollen, vorne mitspielen können. Lass es eben die sein, gegen die wir gleich am Anfang spielen, mit Lautern, Duisburg oder Uerdingen, die natürlich auch wieder ordentlich aufgerüstet haben. Da sind einige dabei, die oben aufsteigen wollen. Rostock, viele, natürlich extrem starke Gegner. Aber es muss, also wir können jetzt nicht anfangen, nach diesem Abstieg aus der zweiten Liga keine Brötchen zu backen. Natürlich sagst du nicht, okay, wir gewinnen, wir sind hier, wir gewinnen jedes Spiel, aber die dritte Liga ist traditionell sehr ausgeglichen. Du wirst nicht jedes Spiel gewinnen müssen, um mitzuspielen, weil eben viele oben mitspielen. Das wird sich lange ziehen, dieses Feld da oben. Aber du musst bis zum Ende unter den Top 6 sein und eigentlich um den Aufstieg spielen. Und wenn wir jetzt schon anfangen zu sagen, hey, wir sind nicht so der Aufstiegsfavorit und mal gucken, das funktioniert überhaupt nicht. Erstens funktioniert das in der Außendarstellung nicht mit dem, was wir geholt haben, mit dem, weil ja jeder davon ausgeht, hey, die sind letztes Jahr, die hätten nie absteigen dürfen. Und steigen in die dritte Liga ab. Das ist kein Mittelfeld in dieser Saison. Also für mich müssen wir um den Aufstieg mitspielen. Für mich müssen wir eigentlich aufsteigen. Nicht, weil ich unbedingt sage, ich will wieder in der zweiten Liga spielen. Vielleicht finde ich schon okay. Dritte Liga finde ich auch gut. Aber allein wirtschaftlich müssen wir eigentlich wieder hoch.
Ja, dass das der Plan für die nächsten 2 bis 3 Jahre sein muss, bin ich dabei. Ich tue mir halt schwer zu sagen, dieser Kader ist der mit Abstand beste der Liga und der muss aufsteigen. Also nee, er muss oberen aufsteigen. Drittel mitspielen, da bin ich dabei. Aber ich glaube, mit diesem Selbstverständnis ranzugehen, wir sind hier der Aufstiegsfavorit, das halte ich für eine falsche Einstellung.
Ich finde aber mit der Einstellung ranzugehen, wir sind nicht Aufstiegsfavorit, das ist halt erst recht gefährlich, weil natürlich ist es nicht einfach aufzusteigen, darüber redet überhaupt gar keiner, es ist viel so wie Konkurrenz. Aber zu sagen, hey, wir gucken mal, vielleicht schaffen wir es in den nächsten 3 Jahren aufzusteigen, das wird sich erst recht einlullen und dann wirst du erst recht nicht mehr rauskommen. Wenn du es dieses Jahr nicht schaffst aufzusteigen, dann wird es schwerer, nächstes Jahr wieder die Top-Spieler zu bekommen, aufzusteigen und es wird immer schwerer. Und ich meine, natürlich haben wir eine tolle Infrastruktur etc., aber ob Ingolstadt dann trotzdem langfristig die Adresse ist, bei denen die Spieler sagen, hey, ich wechsle von Uerdingen nach Ingolstadt, weil es irgendwie so geil ist und nimm mir von mir aus dann auch noch irgendwie eine Einkommenseinbuße in Kauf, wenn das denn so ist mit Maxi Meister. Ja, das wird in 2, 3 Jahren nicht mehr passieren, wenn du jetzt nicht direkt oben angreifst.
Also ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie Marco. Du bist abgestiegen aus der zweiten Liga, du hast schon einen sehr vernünftigen Kader für die dritte Liga. Also du kannst jetzt nicht dahin gehen und sagen, ja, also 1 bis 8 ist für mich das Ziel, was ja teilweise schon versucht wird zu machen. Also wenn ich Salvini richtig verstanden habe, ja, es kommt vor allem auf die Entwicklung an. Für ihn ist nicht unbedingt ein fester Platz das Ziel, kann ich verstehen, dass man so argumentiert. Und natürlich muss auch der Fokus darauf gelegt werden. Aber wie Marco schon sagt, allein von den wirtschaftlichen Bedingungen, allein ich bin abgestiegen, ich habe einen vernünftigen Kader, ich habe Spieler aus der zweiten Liga gehalten, die ich in zentralen Rollen sehe und die jetzt nicht unbedingt immer in die dritte Liga mitgehen müssen. Also das muss auch das Verständnis sein, dass ich zumindest Top 3 als Ziel anvisiere. Wie es dann letzten Endes ist, dass, wie schon angesprochen, auch einige andere Mannschaften das Ziel haben, das ist vollkommen klar. Und dass es am Ende ein enges Rennen sein kann, das ist auch klar. Aber der Anspruch muss es für mich auf jeden Fall sein.
Hat man aber relativ wenig davon bisher auch von Vereinsseite gehört. Also ja, ich verstehe eure Argumentation schon. Würde mir dann aber auch mal die klaren Aussagen dazu.
Das sehe ich auch so. Ich bin immer auch irgendwie dann doch ein Fan von, lass uns kleine Brötchen backen. Das war in der zweiten Liga für mich wichtig, dass wir nicht drüber reden, wir steigen in die erste auf, weil wir nicht in die erste gehören. Aber wir gehören in die zweite Liga. Und dieser Abstieg aus der zweiten Liga war also so nicht zu sehen, eigentlich eine Katastrophe. Und deswegen muss der Verein für mich auch einfach klar sagen, hey, wir gehören in die zweite Liga. Und da gehen wir jetzt wieder zurück. Natürlich muss jedem klar sein, dass das kein Selbstläufer ist, dass es sehr viel Konkurrenz gibt, aber das Ziel muss sein, aufzusteigen. Und dann ist es am Ende auch kein Beinbruch, wenn du es nicht schaffst. Wenn du sagst, okay, du bist bis zum Ende irgendwie in diesem engen Feld gewesen und wirst dann halt Vierter hinter Uerdingen, Rostock, Lautern, was auch immer, weil die halt einfach auch ihre Ansprüche haben, da oben mitzuspielen. Aber wenn du von, wenn du jetzt schon sagst, okay, mit Platz 8 wäre ich zufrieden, dann denke ich, ja, okay, sehe ich dann in dem Sinn so, dass du sagst, hey, für dich ist es ja dann auch irgendein Erfolg, wenn du junge Spieler ranziehst, die dann vielleicht ihren Erfolg haben, die dann ihre Spielzeit bekommen, die sich entwickeln, dann bist du Achter. Allerdings musst du halt auch sehen, viel von dem, was jetzt gerade noch funktioniert, ist einfach auch aus Rückstellungen getrieben, aus dem Geld, das wir vor 2 Jahren, vor 3 Jahren aus der ersten Liga, aus Transferphasen hatten, aus TV-Geldern. Das ist alles Geld, das wir jetzt halt irgendwie noch haben und deswegen gerade noch glimpflich dastehen. Aber wenn das jetzt noch 2, 3 Jahre so weitergeht, dass wir die Einnahmen haben, die Leute in der dritten Liga haben, es werden keine gigantischen Einnahmen durch Stadiongäste sein. Durch TV-Gelder sowieso nicht, das wird immer weniger. Das ist jetzt schon fast nichts mehr. Dann sind halt auch irgendwann Rücklagen aufgebraucht. Und dann wird erst recht die Jugendarbeit leiden. Und das will ja auch niemand. Und allein das wird schon passieren, wenn du jetzt 2 Jahre hinterher nicht aufsteigst. Bin ich mir sicher. Allein dann wird Schaden entstehen, den du so nicht wieder revidieren kannst. Für den Gesamtverein. Deswegen, es muss zumindest, also es muss das Ziel sein, wieder aufzusteigen. Ob es klappt, keine Ahnung. Mal Platz 3 muss mindestens das Ziel sein.
Also dem kann ich nichts hinzufügen. Also Marco, ich stimme ja dir, wie gesagt, in fast allen Punkten zu. Und vor allem ist es ja dann so, dass wenn ich nämlich jetzt schon mit der Argumentation in die Saison gehe, dann also wie du sagst, dann lasse ich mich eventuell einlullen, beziehungsweise dann kommt schon wieder so eine Mentalität, wo ich sage, ah ja, das ist okay und ich habe nicht den Anspruch. Und dann besteht umso mehr die Gefahr für mich, dass man sich dann irgendwo dann in grauem Mittelfeld festsetzt, weil man eben auch nicht den Anspruch hat. Natürlich sagt keiner, dass es absolut Gott gegeben ist, dass der FC Ingolstadt aus dieser Liga aufsteigt am Ende der Saison. Aber ich muss zumindest auf jeden Fall den Anspruch haben. Das sehe ich komplett ähnlich.
Ja, also ich kann auch meine Top 8 in Top 6 oder was revidieren und sagen, natürlich muss ich erstmal, ich sehe es ein bisschen anders als ihr, erstmal die kleineren Brötchen backen und mich in der Liga einfinden. Und natürlich ist mein Anspruch schon auch, dass wir in der Winterpause zumindest da sitzen und sagen, wir sind in Schlagdistanz. Das ist natürlich der Anspruch. Aber nochmal, du kannst absteigen und du hast im Endeffekt zwei Möglichkeiten, wie du die Sache angehst. Einerseits du gehst im Endeffekt mit dem Zweitligakader in die Drittligasaison und versuchst Biegen und Brechen irgendwie den Unfall zu reparieren. Oder du sagst halt, wir wollen das hier in den nächsten 2 bis 3 Jahren korrigieren und hier über diese Zeit eine schlagkräftige Truppe aufbauen plus diesen Abstieg irgendwie als Neuanfang nutzen auf vielen Ebenen. Beides legitime Wege und ich glaube, es ist vielleicht auch ein Mittelweg, den wir jetzt gehen. Der Kader ist ordentlich und trotzdem versuchen wir, ja, hoffe ich zumindest auch längerfristig zu planen. Aber ja, das heißt halt auch nicht für mich, dass wir hier absolute Top-Favorit sind. Also ich sehe da Magdeburg-Duisburg auch nicht schlechter als wir als Absteiger. Plus eben ja, Rostock, Halle auch ist immer oben dabei. Braunschweig-Lautern haben Ansprüche. Ja, also
Uerdingen ist ambitioniert. Ich meine, da wollen wir nicht drüber reden. Das ist auch, dass es allein von den Gegnern her auch realistisch sein kann, dass man mit einer guten Leistung nur 6. Dritter wird. Ja, kann gut sein, wenn die Konkurrenz wirklich so stark ist, wie sie dann von Anfang an klingt. Die Frage, die sich ja wahrscheinlich grundsätzlich stellt, ist, wie, also das ist ja von außen schwer zu sagen, wie stabil sind wir finanziell gestellt? Ist es momentan das Konstrukt, das wir haben, so gestellt, wir müssen in 1, 2 Jahren aufsteigen? Oder ist das Konstrukt jetzt schon so, okay, wir könnten theoretisch uns ein paar Jahre das Liga erlauben? Schwer, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was wir an Jugendzentrum da haben, sich mit dem aus den Tageseinnahmen finanzieren lässt. Gar nicht. Also nicht über das Merchandising, nicht über die Eintrittsgelder, nicht über die TV-Gelder. Wir haben keine nennenswerten Transfererlöse gehabt. Wir haben jetzt, glaube ich, einen Transferüberschuss von 1 Million durch Otavio. Offiziell, man weiß ja nicht, ob da noch Handgeld irgendwo geflossen ist. Naja. Also langfristig werden wir uns wahrscheinlich das nicht leisten können, was wir momentan haben, denke ich. Deswegen ist die Gefahr halt einfach da, dass wir dann uns einlullen. Aber lass mal so stehen. Ist ja vollkommen fein. Wir sehen, was dann die nächsten Jahre bringen. Jetzt vielleicht einfach noch so ein, zwei Dinge, die generell passiert sind. Wir hatten lange Zeit die Angst, dass wir ohne Trikotsponsor in die neue Saison starten. Hat sich vor ein paar Tagen dann doch in Luft aufgelöst, diese Angst. Es ist Prosis, ein IT-Unternehmen aus Geimersheim, das eben auch dann irgendwo als Audi-Dienstleister quasi auftritt, wenn ich das richtig verstehe. Aber es ist ein lokales IT-Unternehmen im Endeffekt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das die nationale Aufstellung von Prosis ist, weil wir hatten ja auch ein bisschen drüber diskutiert. Muss es ein rein regionaler Sponsor sein, rein doch ein nationaler Sponsor oder einer, der beides macht? Da fehlt mir dann irgendwie auch ein bisschen so den Einblick in dieses Unternehmen. Ich bin ein bisschen gewundert, dass da die Kohle da ist, das zu tun, aber es wird ja wohl.
Ich finde vor allem 5-Jahres-Vertrag ist eigentlich irgendwie schon eine Ansage, aber gut. Ich finde Kontinuität gut und ich finde auch, ja, einerseits regionales Unternehmen finde ich gut. IT-Unternehmen ist jetzt auch irgendwie was man mit der Erzengelschaft vielleicht einfach irgendwie knüpfen kann über halt, ja, jung, dynamisch und so weiter. Deswegen, also mich hat das Ganze positiv überrascht. Ich hätte mir da auch, ja, wenn man irgendwie sagt, wir waren jetzt lange händeringend am Suchen und am Ende wird es halt dann auch irgendwie Sunmaker oder so, irgendein komischer Wettanbieter. Insofern, das finde ich schon ganz gut, dass das jetzt so ist. Und ich glaube auch, dass das Logo auf dem Trikot jetzt hat uns noch ganz gut erwischt, wenn ich mir da andere Sponsoren in der Liga anschaue.
Ja, ich muss sagen, also für mich spricht auch nichts, also für uns spricht nichts dagegen. Also jetzt für das die strategischen Ziele von Prosis sind, weiß ich nicht. Aber für uns spricht da echt nichts gegen. Optisch sowieso gut gelaufen und ist jetzt kein Unternehmen, bei dem man irgendwelche moralischen Bedenken haben müsste. Wie gesagt, regional passt dann irgendwie uns vollkommen fein. Noch Bene, die ist relativ neutral, oder?
Ich bin immer noch enttäuscht, dass wir nicht auf dem Trikot stehen.
Ja, das hatten wir ja. Vielleicht da nochmal offiziell so den Bogen zu schließen. Wir haben es natürlich versucht, das Schanzer Zeitspiel-Logo auf die Brust des FC Ingolstadt zu bringen. Wir waren da auch schon sehr weit wirklich. Und dann kam leider das neue Trikot dazwischen. Und nachdem sich dieses neue Trikot zur Saisoneröffnung präsentiert wurde, haben wir uns kurzfristig zusammengesetzt in einer Krisensitzung und mussten leider zu dem Schluss kommen, dass dieses Trikot den Ansprüchen unseres Podcasts nicht genügt und wir schweren Herzens unser Angebot zurückziehen mussten, weil wir einfach unser Logo nicht auf einem derart gestalteten Trikot sehen wollten. An der Stelle nochmal sorry von uns, also dass wir euch da so lange die Hoffnung gemacht haben, dass das was wird. Also wir waren wirklich sehr, sehr weit und mussten das dann kurzfristig zurückziehen. Zum Glück für Prosis, also da auch nochmal Glückwunsch an die Kollegen, dass sie das dann halt übernehmen durften. Aber für uns war das einfach keine Alternative mehr am Ende. Also ich habe wieder noch was zu dem Trikot vielleicht sagen wollt.
Ich muss auch gerade ein bisschen meine Tränen zurückhalten. Ich hatte nicht mehr allzu viel erwartet, was die Trikots angeht. Wurde dann nochmal enttäuscht. Mehr ging fürs nächste Jahr, dass ich noch weniger mich damit irgendwie vorab irgendwie auseinandersetzen darf. Also es ist natürlich schon, wenn man einerseits das Trikot sieht und sagt, okay, es hat jetzt eigentlich mit dem, was ich mir als Erzengelstadt-Trikot vorstelle, einfach ein schwarz-rotes Heimtrikot zu haben, nicht so viel zu tun. Dazu gefällt es mir optisch jetzt nicht, unabhängig davon, ob es Erzengelstadt-Trikot ist oder nicht besonders gut. Und wenn man dann irgendwie im Nachhinein noch halt eben sieht, dass Halle, Zwickau und Sandhausen irgendwie das exakt gleiche Trikot haben, das macht die Sache halt noch ein bisschen schwieriger. Ich habe nichts grundsätzlich gegen einfarbige Trikots, aber ich glaube halt, dass es nichts ist, was den FC Ingolstadt so repräsentiert. Also ich finde das dritte Trikot, das weiße Trikot, fast noch am schönsten. Das schwarze geht, aber das Heimtrikot ist einfach nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Man kann jetzt auch argumentieren mit, wir haben ja diese Sondermerkmale oder diese Individualität, durch das da irgendwie einmal Schanzer und einmal irgendwie so ein Panther, ich weiß nicht, gestanzt ist. Man sieht es halt nicht mal, wenn man davor steht. Man muss es schon wissen. Ob man damit argumentieren kann, weiß ich nicht mehr.
Also, ich bin da genau deiner Meinung. Also ich will ein schwarzes, hätte gerne ein schwarz-rotes Handtrikot. Jetzt ist es halt ein rotes. Das leider Gottes auch nicht wirklich schön ist. Dann auch noch von der gefühlt der Hälfte der unattraktiven Profimannschaften getragen wird. Ja, so, also ich finde von den drei das Schwarze noch am besten, aber auch nur mit dem, ja, okay, das kann man machen. Das Weiße ist für mich eigentlich auch nicht schön. Die sind halt, ich meine, das sind einfarbige Trikots, bei denen halt dann wieder künstlich versucht wird, durch irgendwelche halbherzigen Muster irgendwas rauszuholen. Und am Ende sieht es aus wie ein hässliches Trainingstrikot. Ich meine, das sind so Trikots, da würde sich dann irgendwie die Dorf-D-Jugend drüber freuen, wenn sie sich das irgendwie aus dem Katalog aussuchen darf. Ja, und wir kriegen jetzt unseren neuen Ausrüster mit Puma, dem vorher noch viel drüber geredet wurde, dass der neue Ausrüster mit einem individuellen Trikot da seinen Einstand gibt. Und jetzt haben wir halt das Trikot, das alle anderen gefühlt auch tragen, das auch bei den anderen Mannschaften hässlich ist. Nur bei uns steht dann irgendwie unsichtbar Schanzer irgendwie auf der Seite. Auf dem Ausweichtrikot ist ein Wasserzeichen FC Ingolstadt Logo drüber gelegt, das aussieht, als hätte ich es mit Paint gemacht. Es ist wirklich lieblos. Es ist einfach ein hässliches Trikot von der Stange. Und ich würde mal gerne wissen, warum die anderen Vereine das auch haben, weil das passt auch nicht zu ihnen. Das ist jetzt nicht so, das ist Wahnsinn, deren Vereinsfarben. Auch die anderen, also Sandhausen, so Halle, Zwickau, haben einfach ein hässliches Heimtrikot. Und ich frage mich, warum unabhängig voneinander alle diese Mannschaften sagen, Puma, cool, danke, lass uns genau dieses hässliche Trikot nehmen. Weil gab es keine Alternative oder waren die noch hässlicher in anderen?
Ja, ich weiß es auch nicht. Noch dazu muss man ja sagen, dass auch die Rückennummern irgendwie überhaupt nicht ins Farbschema passen, auf keinen der Trikots. Also es ist immer genau die Farbe, die ich dann am wenigsten vermuten würde für die Rückennummern. Noch dazu, dass der Font einfach nicht wirklich lesbar ist. Abenteuerlich auf jeden Fall. Schon arg gruselig.
Ja, also du hast ja vorher gesagt, du hast ja nicht viel erwartet bei den Trikots. Aber irgendwie, also ich weiß nicht, für mich habe ich irgendwie, ich habe mir richtig viel erwartet. Ich habe allein durch dieses, man munkelte ja eben, dass es eben tolle individuelle Trikots von Puma sind. Und wenn ich mir anschaue, was es schon für unglaublich geile individuelle Trikots von Puma gab, die eben auch mit so einem Wasserzeichen arbeiten, in einer möglichen Richtung, Kamerun-Trikots, damals Senegal-Trikots, da kann man was richtig Geiles draus machen. Du hast ja auch schon was richtig Geiles geskribbelt gehabt für uns.
Nee, ich meinte ja auch ich habe mir bewusst nicht so viel erwartet, weil ich weiß, klar, alles, was ich irgendwie mir mega individuell zusammenstellen kann, haut nicht hin, sondern du bist an irgendwelche Vorgaben gebunden, unterschiedlichster Art. Aber es ist so ein bisschen ähnlich wie der Wolfram-Transfer im Hinblick auf Röcher. Also ich weiß, ich muss meine Erwartungen unten halten. Und dann aber trotzdem nochmal so krass enttäuscht zu werden, schon.
Ja, schwierig. Ja, Bene, du siehst so ein bisschen desinteressiert aus bei der Trikot-Diskussion. Wie siehst du das?
Ja, die überlasse ich euch.
Okay, also ich meine, grundsätzlich die Idee zu sagen, wir haben ein rotes, ein schwarzes und ein weißes Kit, ist ja okay. Aber ehrlich gesagt würde ich ganz gern wieder zurück zu, wir haben zu Hause ein schwarz-rotes Kit, wir haben auswärts ein weißes Kit und wir haben dann ein Ausweich-Trikot, das von mir aus die hässlichste Farbe der Welt hat. Von mir aus grau-neongrün, ja? Klingt absurd, soll es geben. Wichtig ist halt nur, dass ein Ausweichtrikot ist und man sich sagt, fuck, der Schiedsrichter lässt uns mit Heimtrikot und Auswärtstrikot uns verrecken nicht spielen, was können wir machen? Ja, dann motte mal das Ausweichtrikot aus, ja? Dass du halt zweimal die Saison mit diesem blöden Trikot spielst, weil es gar nicht anders geht. Und nicht wie in den letzten Jahren irgendwie öfter mal, wir spielen die ganze Zeit im Ausweichtrikot, weil es irgendwie so hässlich ist. Ja? Und dass man einfach zurückkommt, so, wir haben schwarz-rotes, was spricht dagegen? Wir hatten richtig geile schwarz-rot gestreifte Trikots in allen möglichen Varianten. Oder von mir aus auch rot mit schwarz abgesetzt. Kann man ja alles schön machen. Und dann ein weißes Auswärtstrikot. Das ist ja jetzt auch keine Kunst. Ja?
Ich finde, was so ein bisschen das Bild verzerrt ist, zum Beispiel, wenn man sich jetzt auch die Pressemitteilung anschaut mit dem Sponsor-Präsentation, da wurden die zwei, das rote und das schwarze Trikot nebeneinander gehalten. Und ich habe mir eigentlich gedacht, oh, das schaut eigentlich ganz, ganz okay aus, weil es ja rot und schwarz. Nur wird halt eben nicht gleichzeitig in rot und dem schwarzen Trikot gespielt. Und dazu sind eben, also wenn man jetzt wahrscheinlich noch bei dem Heimtrikot eine schwarze Hose hätte, dann sind wir bei der letzten Saison wieder. Dann ist es ein rotes, einfaches Trikot mit einer schwarzen Hose. Okay, im weitesten Sinne schwarz-rot. Aber mein Anspruch wäre halt einfach ein schwarz-rotes Trikot und nicht eine schwarz-rote Kombination. Und dann jetzt weder noch.
Ja, weder noch. Das ist eben die Frage, die sich immer stellt. Ich weiß gar nicht, echt sag nicht, wie fix das ist. Das kann man ja, soweit ich weiß, dann irgendwie immer noch mal individualisieren. Aber momentan ist es ja wirklich so, wir spielen schwarzen Trikot, schwarzer Hose, schwarzen Stutzen, weißen Trikot, weiße Hose, weißen Stutzen, roten Trikot, rote Hose, rote Stutzen. Und das ist halt wirklich, es sieht abenteuerlich aus, vor allem wenn man dann auch noch die unglaublich schönen neonorangen Schuhe sieht, die die meisten Leute, die Spieler doch tragen. Da hast du schön rot, rot, rot und dann neonorange Schuhe dazu. Es ist schon wirklich anstrengend. Aber, nein.
Ja, also man muss natürlich auch dazu sagen, es ist mega subjektiv, was wir jetzt da an Diskussionen führen. Wir haben jetzt auch schon mitgekriegt, dass das Trikot nicht so unglaublich gut ankam. Also was mich einfach persönlich viel mehr stört noch als das Trikot gefällt mir persönlich nicht, ist einfach, wir haben ein Trikot, das vier andere Vereine auch noch haben.
Also und unseren tollen neuen Trikot-Ausrüster, der ja eigentlich sich so mal beweisen müsste bei seinem ersten Auftritt.
Ja, und vielleicht dann doch nur zwei Worte zum Abschluss zu sagen. Ich finde es auch kein schönes Trikot. Vor allem diese Wellen, die verwirren mich eher und bin allgemein halt ein Fan von klassischen Trikots und finde da auch die rote Farbe jetzt nicht die optisch ansprechendste, die gewählt wurde. Und sehe es absolut so wie ihr, dass ich es nicht verstehen kann, dass ein Profiverein dann das gleiche Trikot sich teilt mit anderen Profivereinen, weil das ist ja allein schon aus Marketingaspekten nicht nachvollziehbar.
Ja, gut. Ja, ansonsten haben wir sonst noch was auf den Zetteln. Also, Drittligasaison beginnt in wenigen Tagen. Ja, heute ist Sonntag vor dem Start. Unsere Schanzer fangen am Montag in Jena an. Das vielleicht auch nochmal wunderschön direkt mal am Anfang. Die ersten zwei Auswärtsspiele unter der Woche. Geht einem das Herz auf. Dafür die nächsten vier danach alle am Samstag, Sonntag, wenn ich das richtig sehe. Oder die nächsten drei danach. So, ihr terminiert bis zum 10. Spieltag gleich.
Bis zum 10. schon.
Ja, bis zum 10. Spieltag wird vorterminiert. Bedeutet, naja, trotz alledem, auch wenn es Montag ist, natürlich alle möglichst irgendwie nach Jena. Jena ist nicht weit, Jena klingt immer weit, aber ehrlich gesagt, mit dem Auto von Ingolstadt sind es 2,5 Stunden, das ist 3 sein. Es ist machbar, es ist nicht unbedingt geil, aber es ist machbar, also fahrt alle nach Jena zum ersten Spiel zur Drittligasaison. Danach erstes Heimspiel dann gegen Duisburg und, ja. Wollen wir sonst was zu sagen? Eigentlich nicht.
Nee, also ich habe vorher schon mal gesagt, Start wird spannend zu beobachten sein. Also jetzt außer das Spiel bei Jena, weißt du noch gar nicht, wo du wirklich stehst, ist aber jetzt erstmal auf dem Papier ein Gegner, wo wir schon deutlicher Favorit sind. Aber es hat ein Auswärtsspiel. Und dann auf jeden Fall eine Reihe von Spielen, die aus meiner Sicht aus Augenhöhe sind. Bin gespannt, wo wir nach 4-5 Spieltagen stehen.
Ja. Gut, dann lassen wir das so stehen. Wir sind gespannt, was in den ersten Spielen passiert, was eventuell auch im Transfermarkt passiert und was eventuell eben auch kommunizierte Zielsetzung angeht. Ja, dann hören wir uns höchstwahrscheinlich wieder, wenn die ersten paar Spiele gespielt sind.
Ja, vielleicht am Ende der englischen Woche, also quasi nach dem Würzburg-Spiel wäre das wahrscheinlich dann sogar erst, also nach 4 Spieltagen.
Ja.
Genau. In eigener Sache noch, oder was heißt in eigener Sache? Die U21 startet auch diese Woche mit einem Auswärtsspiel in Landsberg in die Bayernliga Süd und das Schanzer Forum hat ein Tippspiel. Wir packen den Anmelde-Link dazu in die Shownotes. Wäre natürlich cool, wenn da viele Hörer und Schanzer-Fans auch teilnehmen und man uns nicht anmerken lässt, wie wenig Kompetenz wir haben. Das zeigen wir jetzt auch nochmal in dem Tippspiel.
Ah ja, verdammt, da müssen wir uns ja auch anmelden. Bene, du musst dich auch noch anmelden. Kicktipp-Runde, kostenlos. Es ist natürlich ein kostenloses Tippspiel. Kicktipp. Ja, meldet euch fleißig an. Bene nickt auch schon fleißig. Und dann hören wir uns, wenn die ersten Ergebnisse schon gefallen sind. Bis dahin, viel Spaß. Servus.
Servus.